Und dann bist du losgezogen und hast einen Roboter für 130.000 Euro gekauft?
Wir haben kein zentrales Kabelkataster. Ist doch kein Problem. Jeder Elektriker kann jetzt ja genau aufschreiben und dokumentieren, wo die Kabel sind. Hat er Zeit, 80% seiner Tätigkeit in Dokumentation zu stecken? Oder brauchen wir den eigentlich 100% mit beiden Händen in der Kabelmanufaktur?
Also, auf jeden Fall.
Wo brauchen wir den? Mein Vater wollte nicht so gerne über die Nachfolge reden. Und wir als Geschwister haben aber untereinander aufgeschrieben, was wir machen, wenn der stirbt. Und dieser Zettel hat uns eigentlich gerettet.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist Larissa Zeichert von der Firma LAT. Ich kenne die Firma noch als Trikotsponsor von Hertha BSC, das ist aber mehr als 20 Jahre her. Fakt ist, sie waren mal mehr als 2800 Mitarbeiter und haben den Osten mit Telefonanlagen und Telefonanschlüssen vor allem versorgt. Wir erfahren, warum es von 2800 Mitarbeitern auf unter 200 runterging, warum ihr Vater Baustellen noch mit dem Helikopter abgeflogen hat und was Roboterhunde für 130.000 Euro heute auf ihren Baustellen verloren haben. Herzlich willkommen, Larissa.
Vielen Dank.
Schön, dass du hier bist.
Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, das ist gar kein Problem. Ich bin über dich gestolpert und da war mir klar, diese Frau muss zu uns kommen. Kannst du ein bisschen was über dich erzählen?
Oh wow, ja klar. Larissa Zeichert, ich bin Geschäftsführerin von LAT, gemeinsam mit meiner Schwester Arabelle. Ich habe zwei Kinder, lebe in Berlin und ich habe jede Menge geile Hobbys und für die irgendwie zu wenig Zeit.
Ja, das kann als Unternehmerin passieren. Was macht denn LAT?
Wir arbeiten rund ums Gleis in der Elektromontage und in den Fahrzeugen im öffentlichen Nahverkehr, also Bus, Bahn und Tram.
Also ihr seid Dienstleister. Also ihr habt kein eigenes Produkt, sondern ihr verbaut Produkte, ihr verlegt Kabel, seid in Bussen und Bahnen mit Sicherheitstechnik, Kameras unterwegs.
Richtig. Ich sage immer, wir arbeiten mit beiden Händen und am liebsten in Sicherheitskleidung, also in Knallorange.
Okay. Lustigerweise, ich kenne LAT noch aus meiner Kindheit, weil auch ich bin als Ossi ja mal irgendwann zu Hertha BSC gefahren und ich kann mich erinnern, dass ihr sowohl an einem Bahnhof hier in Berlin sehr präsent wart oder seid, mit einem ganz großen LAT-Schriftzug und auf den Hertha-Trikots stand LAT. Das ist so, ne? Wie lange ist es her?
Boah, also es ist deutlich über 20 Jahre her. Ich war da, glaube ich, Moment mal ganz kurz, wir müssen rechnen, ist hart. Ich glaube, ich war 6 oder 7 Jahre alt. Das kann mal jeder für sich rechnen. Also ist schon eine Weile zurück.
Und wie kommt man dazu? Ich meine, ihr habt einen Bundesliga-Verein gesponsert. Das muss so die Zeit gewesen sein, wo es auch so, Hertha hat ja mal eine Zeit mit Sebastian Deisler und Co. gehabt, wo wir echt erfolgreich waren. Ja. Das muss so Pi mal Daumen die Zeit gewesen sein. Das hat ja schon eine Menge Geld gekostet. Wie kommt man dazu?
Also ich habe die Fotos letztens im Archiv gefunden, weil wir heute tatsächlich die Hertha Frauen wieder unterstützen. Also wir sind zurück zu unseren Wurzeln. Aber das Geheimnis liegt vielleicht im Wort Mann, weil mein Vater war der Mann, der damals die Hertha unterstützt hat. Es war, glaube ich, eine Reihe von Berliner Unternehmern, die was für den Breitensport tun wollten und sich da im Fußball engagiert haben, damit Berlin, ich glaube tatsächlich war es damals das Ziel, einfach eine Mannschaft in der ersten Liga hält.
Also erstmal sehr, sehr cool, Sportsponsoring unbedingt weitermachen. Ihr seid jetzt bei den Frauen aktiv, bitte macht es weiter. Ich glaube auch Hertha würde einen Trikotsponsor, einen Hauptsponsor, würdet ihr sehr, sehr gut wieder machen den Job. Aber ich befürchte, es ist sehr teuer heutzutage.
Und wir engagieren uns ein bisschen anders. Wir engagieren uns eigentlich überall da, wo unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aktiv sind, damit wir auch wissen, wie das Geld ankommt. Und tatsächlich eher in den Randsportarten. Mhm. Die brauchen einfach mehr und die vermitteln ja auch unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von morgen die richtigen Werte.
Ich glaube, da kommt auch mehr an, unterm Strich. Also es bewirkt, glaube ich, auch deutlich mehr. Sag mal, jetzt haben wir gesagt, zweite Generation. Das heißt, es gab auch eine erste Generation. Du hast gerade kurz von deinem Vater gesprochen. Erzähl mal bitte ein bisschen von der Unternehmensgründung und auch von dem Werdegang, weil das fand ich persönlich wahnsinnig spannend und beeindruckend.
Obwohl du mir verraten hast, wie alt mein Vater zur Gründungszeit war. Also tatsächlich wurde LAT 1969 gegründet. Im Hinterzimmer eines Blumenladens, hat er uns früher auch oft erzählt, wie hart es war für ihn angefangen zu haben. Er ist bei der Post rausgeflogen, da hat er seine Ausbildung abgeschlossen und der Grund war sehr geil. Er hat Telefonanschlüsse genommen und daraus mehrere gemacht, nämlich weil er selber sein Telefon nicht teilen wollte mit seinen Geschwistern. Und das war so der klassische Kabelspleiß. Heute gibt es den, damals gab es den nicht, war also sehr innovativ. Und die Post hat ihn rausgeschmissen und ihm direkt seinen ersten Auftrag mitgegeben. Der hängt bis heute bei uns im Unternehmen im Flur, um eben Telefonanschlüsse herzustellen.
Also dein Vater hat quasi nicht Schule, Studium, Abitur und so weiter, vergiss es. Er ist bestenfalls aus der 10. Klasse abgegangen, hat eine Ausbildung bei der Post gemacht, musste diese quasi fast noch unehrenhaft entlassen, weil er Kabel gespleist hat. Aber das fanden die so gut, dass sie ihm direkt danach einen Auftrag gegeben haben. Das war quasi auch der Gründungsfunke. In dem Moment ist er quasi losgelaufen und hat für die Post Telefonanschlüsse
Richtig.
Gebaut.
Und er hatte überhaupt gar keine Angst. Also vielleicht war es ja sogar gut, dass er nicht so lange in der Schule war. Immer unheimlich mutig. Und als dann die Mauer gefallen ist, hat er auch alle Aufträge angenommen in den neuen Bundesländern, hat diese Hausanschlüsse verlegt. Damit ist LAT richtig groß geworden. Du hast es vorhin erwähnt. Ich glaube, die einzige Aufgabe, die die hatten und die konnten sie irgendwie sehr gut bewältigen, waren Mitarbeiter einstellen. Immer mehr Elektriker finden, die die Hausanschlüsse bauen.
Sie haben wirklich quasi den Osten mit Telefonhausanschlüssen versorgt. Da habt ihr in der Spitze fast 3000 Leute auf der Payroll gehabt, die den ganzen Tag Telefonanschlüsse gelegt haben.
Ja, und darfst du nicht vergessen, Tiefbau. Erstmal die Grube graben, dann den Anschluss legen.
Das ist ja ein wahnsinnig großes Bauunternehmen, auch nach den 90ern. Also ist ja schon auch eine Zahl, ist ja beeindruckend groß.
Ja, wir haben heute noch ein paar Kollegen, also wir haben tatsächlich eine sehr lange Mitarbeiterzugehörigkeit und wir haben natürlich noch Menschen, die damals schon für LAT gearbeitet haben. Und wenn die erzählen, dann hört sich das an wie aus so einer ganz anderen Zeit. Also ist schon immer interessant, den Geschichten zuzuhören. Da war ich ja selbst noch total klein, ich war ein Kind.
Ja, genau. Lass mal. Wir haben ja vorhin festgestellt, bei Frauenalter darf man das nicht sagen. Wir haben so ungefähr dasselbe Baujahr, vielleicht auch dasselbe.
Kannst es ruhig sagen, 81. Ich bin stolz 81, auf jedes
cooles
Jahr.
Baujahr, genau. wie war denn das als Kind? Du sagst ja, in den 90ern ist das quasi alles, hat nochmal an Geschwindigkeit gewonnen. Ihr wart alle auf einer öffentlichen Schule, also wart jetzt ja nicht irgendwie so ne, beschütztes Unternehmerkinderleben und Internat in der Schweiz und so, ihr seid öffentlich in die Schule gegangen.
Ja, kannten meine Eltern auch gar nicht anders, die sind ja beide, genau. Die haben kein Abitur gemacht, die waren in Großfamilien und dann Nachkriegszeit, also da hat immer das Geld gefehlt für Bildung. Mhm. Und ich glaube, wir haben schon eine tolle Schule besucht, aber es war halt so, wie es war, dass man hinlaufen konnte mit dem Bus hin, maximal Bus 3 Stationen. Und es war auch eine schöne Zeit, also eine totale freie Zeit. Jetzt müssen wir sagen, ne, bevor die Mauer gefallen ist, West-Berlin war ja schon sehr beschützt.
Und ja.
Auch
ja,
keiner rein und keiner raus.
Ja.
Also vielleicht nicht vergleichbar mit heute. Für mich war auch immer sehr bemüht, nicht so zu sagen, was meine Eltern machen. Also es gibt von damals so einen Zettel, was machen deine Eltern? Und ich habe da drauf geschrieben, meine Mutter ist Friseusin und mein Vater ist Tiefbauer. War, entsprach nicht lange ganz der Wahrheit. Ne? Meine Mutter hatte so einen Friseursalon, also war auch schon sehr früh Unternehmerin. Und mein Vater hatte schon ein sehr großes Unternehmen mit ihr zusammen auch aufgebaut. Aber ich wollte irgendwie nicht, dass es jeder weiß. Und da haben auch meine Eltern viel Wert drauf gelegt, dass es gar nicht darauf ankommt, wie viel jeder mitbringt, sondern so welche Werte eigentlich mitgebracht werden und der Umgang miteinander. Also ja. Die haben uns eigentlich immer verboten anzugeben. Vielleicht war es ganz gut.
Ja, und erzähl mal zum Thema Arbeitssicherheit, hast du so eine schöne Anekdote erzählt. Das musst du bitte unbedingt erzählen.
Also ich glaube, jeder, der Kinder hat und beide Eltern sind berufstätig, kennt dieses Problem der Betreuung. Früher wurde es ja ganz anders gelöst, nämlich pragmatisch. Wir sind an jedem Wochenende mit meinem Vater auf die Baustelle gegangen, sind die mit ihm abgegangen. Und ich erinnere mich gut, dass ich da auch balanciert bin, auf den Schienen, auf den Kabeltrommeln. Es war unser Spielplatz.
Ja.
Natürlich früh mich auch in so einen Bagger gesetzt. Es gab da auch nie Bedenken. Jetzt war ich vor 2 Wochen in der Nachtschicht bei uns und bin auf, also da wurden gerade Schienen durchgetauscht in der U5 und ich habe so ein Gleis gesehen und habe sofort angefangen zu balancieren. Mhm. Da kam so ein bisschen der Spieldrang raus. Ich habe richtig Ärger gekriegt von dem Sakra. Ich meinte, sowas balanciert man nicht, das kann schief gehen. Und da dachte ich echt, wow.
Von dem Sakra?
Also, Entschuldigung, ist der Sicherheitsposten in der U-Bahn, der ist für unser Leben quasi verantwortlich.
Okay.
Und hat darin doch eine große Gefahr gesehen, die ich so nicht erkannt habe. Ich muss aber sagen, irgendwo hat er recht. Ne? So ein Gleis kann schon gefährlich sein, besonders die Stromschiene, da ist ordentlich Feuer dahinter. Ja, aber für mich, ich habe da bis heute ein ganz schönes, also ich fühle mich wohl auf einer Baustelle, sagen wir es mal so.
Und das heißt, ihr wart auch stets mittendrin statt nur dabei, also ihr wurdet mitgenommen, ihr konntet euch das alles angucken und dein Vater war aber auch tougher, patriarchischer Typ. Also der hat das Unternehmen auch sehr strikt, sehr stringent geführt und immer Vollgas.
Ich glaube, noch tougher war meine Mutter, weil die hat definitiv ihn gezwungen, dazu uns mitzunehmen. Also es war bestimmt nicht freiwillig. Wir waren dann immer dabei. Ich habe da auch alles Mögliche gemacht. Also Konfetti hergestellt, die Aufgabe kennt, glaube ich, jedes Kind aus einem Familienunternehmen. Also mein erster Job. Und es ging dann so, dass wir immer Aufgaben gekriegt haben. Irgendwie wurde mitgemacht. Ganz gut gefallen hat mir das Löten. Also das durfte ich auch wirklich sehr lange machen. Irgendwie als die LED-Lampen gerade neu waren, hat mein Vater gesagt, ach, die Beleuchtung, diese Firmenbuchstaben machen wir selber. Da habe ich mal mit einem, witzigerweise heute unsere Prokuristin mit ihrem Sohn Florian, Buchstaben gelötet. Ich glaube, es ging über Wochen. Das war ein ernstzunehmender Job. Die ein Buchstabe davon leuchtet heute noch. Wir haben einen guten Job gemacht.
Sehr gut.
Ja, aber so, ich glaube, das ist auch ein bisschen so das Geheimnis der Familienunternehmen. Wir wachsen ja in unsere Firmen rein. Wir kriegen diese Leidenschaft irgendwie mit in die Wiege gelegt. Und heute gehört es gar nicht mehr so dazu. Ich überlege manchmal, ob es schade ist. Also ich nehme meine Kinder nicht so oft mit, eben auch, weil wir Sicherheitsvorschriften haben. Aber manchmal nehme ich denen ja damit auch die Chance, unser Unternehmen spielerisch kennenzulernen.
Ja, und ich finde, es gehört auch dazu. Also ich höre hier ständig Unternehmerkinder, die ausgebeutet wurden. Ich finde das korrekt und richtig. Ich sehe das aber wie du. Meine größere Tochter durfte hier schon mal 14 Tage Praktikum machen. Und ich hatte letztens einen Unternehmer hier, sehr, sehr beeindruckender, toller Unternehmer, der nimmt alle seine Kinder für ein Jahr immer mit. Komplett. Jeden Geschäftstermin und so weiter, die machen ein Jahr Konsultation bei ihm. Und er sagt, das ist eine ganz, ganz tolle intensive Zeit für ihn auch.
Also meine Kinder sind 10 und 11 und ja, so richtig kann ich mir es noch nicht vorstellen.
Ja, 10 Jahre.
Also wenn die älter werden, klar, ich kenne einige Familienunternehmen, die es machen. Was bei uns mega gut geklappt hat und was wir sehr gerne machen, ist Nachfolger oder Nachfolgerinnen aus anderen Unternehmen bei uns anstellen.
Genau.
Ja. Für ein Jahr, weil wir müssen schon, also ich war ja lange im Konzern und wir lernen da schon anders, was Menschenführung bedeutet, weil niemand Angst hat vor, oh, das sind die Kinder vom Chef oder von der Chefin. Ich glaube, es macht einen Unterschied. Deswegen, ich halte viel davon zu tauschen, die Unternehmerkinder hin und her zu tauschen, damit sie eben Erfahrung sammeln können, aber nicht in so einem beschützten Raum, weil es tut nicht gut. Führung muss man schon spüren, auch als von anderen geführt werden und zwar ohne so einen goldenen Käfig.
Ich glaube, das wäre das Allerbeste, ja. Aber wir sind leider auch besonders gut darin, uns goldene Käfige aufzubauen. Das muss man leider auch sagen. Da kommen wir weg von. Sag mal, dein Papa hat ja einen sehr hohen Anspruch an sich selbst gehabt. Die Helikoptergeschichte muss ich mehr zu erfahren. Und er wollte ja jede Baustelle eigentlich selbst abnehmen. Du sagst ja auch, mein Vater war nicht ganz so stark im neue Geschäftsführer dazu zu holen und Aufgaben auch abzugeben.
Na doch, sonst wäre er nicht so gewachsen. Aber was schon Geschäftsführersache ist am Gleis, ist auch bis heute so, die Abnahme müsste ja von einem Geschäftsführer unterzeichnet werden. Er als Patriarch war natürlich Geschäftsführer aller Firmen und hatte auch genau eine Prokuristin, seine Assistentin. Das hat uns am Ende übrigens in der Nachfolge auch gerettet, dass wir eine Prokura hatten. Mhm. Aber in der Zeit haben meine Mutter und mein Vater, glaube ich, viel überlegt, wie schafft es denn zeitlich an so vielen Orten in den neuen Bundesländern zu sein? Und die einzige Lösung, auf die sie damals gekommen sind, ich habe ja jetzt auch noch kein Internet oder so, war der Helikopter. Ich mit meinen peinlichsten Momente meiner Kindheit verbringe ich mit diesem Helikopter, weil es natürlich ein Konflikt ist, wenn man einerseits so tut, als wenn man einen Bauarbeiter als Papa hat und andererseits dann von so einem Helikopter abgeholt wird. Das ist nicht so einfach zu erklären.
Mein Papa macht Tiefbau, aber er muss aber mit dem Helikopter fliegen. So.
Ja.
Okay, aber eigentlich ist es ja pragmatisch. Also für seinen Case war es ja die richtige Wahl,
und
fairerweise.
Und voll die spannende Zeit, wenn wir dahin mal zurückdenken. Was hatten wir für einen Machermut in Deutschland? Ich glaube, da müssen wir auch wieder hin. Also wie viel Mut er hatte, die ganzen Aufträge anzunehmen, ohne zu wissen, ob er die Fachkräfte, die es umsetzen, findet. Und heute reden wir nur darüber, dass wir keine finden und haben den Mut verloren, Dinge anzugehen. Und ich glaube, wir sollten dringend wieder dahin, wo er war, dieser Hunger, Sachen anzupacken, Sachen für unser Land zu gestalten.
Zum Finden gehört eben auch erstmal suchen. Das haben die meisten Leute vergessen. Die meisten Leute sagen mal, es gibt nichts und jammern rum. Muss halt vorher gesucht haben.
Dabei gibt es so viel Arbeit.
So viel Arbeit und es gibt auch gute Leute. Man muss halt suchen. Und der Suchprozess ist leider intensiver als früher, aber eben auch durch die Digitalisierung viel besser als früher. Der Zugriff ist auch ein ganz anderer.
Genau, wir jammern eigentlich auf einem ganz hohen Niveau. Also ist der Suchprozess intensiver? Wir haben doch viel mehr Talentpools, würde ich mal sagen. Früher musste man seinen Nachbarn fragen, ob der vielleicht noch einen Sohn oder eine Tochter hat. Was beschweren wir uns eigentlich?
Ja, genau. Und sag mal, du bist ja ordentlich mitgewachsen, hast das alles mitbekommen und bist dann natürlich sofort nach der Schule zu euch ins Unternehmen, oder?
Nee. Also ich habe es versucht. Ich habe es mehrfach versucht, bei uns ein Praktikum zu machen und ich bin jedes Mal so richtig gegen die Wand gerannt. Mhm. Mein Vater und ich, wir sind beides totale Alpha-Tiere. Also ich habe ihm natürlich total blauäugig auch erzählt, wie so ein Unternehmen zu führen ist. Ich hatte tolle Ideen. Sie hatten alle nichts mit dem wahren Leben zu tun. Er hat die so zum Teil ertragen. Aber was mich da immer schon irgendwann geschmissen hat, war diese fehlende, ich durfte nichts entscheiden. Und ich bin ein totaler Freund von Entscheidungen. Ich treffe die unheimlich gerne und auch sehr schnell. Und wir haben uns dann immer wieder schnell auseinandersortiert. Also ich habe mehrere Anläufe genommen. Ich glaube, bei der ersten Anlauf habe ich unsere Website designt, die er dann nicht hochladen wollte, weil Websites braucht man nicht, war eine andere Zeit. Ich glaube, beim zweiten durfte ich ewig so mit so einem Kabelrädchen Baustellen abfahren. Wir haben damals für die Amis tatsächlich gearbeitet, in Landstuhl, kilometerweise. Und hinter mir, ist mir dann so an Tag 3 aufgefallen, ist immer einer hinterhergelaufen mit dem gleichen Rädchen. Er hat natürlich nachgemessen, ob ich richtig messe. Da habe ich gesagt, also geht gar nicht. Ich hatte ja auch wirklich ein schönes Geschenk, meine Eltern eine gute Bildung genossen. Und dann ist man so irgendwie quasi überqualifiziert für diesen Job und kriegt noch mit, trotzdem vertrauen sie dem Ergebnis nicht. War nichts für mich. Also Muss ich aber sagen, hat gut geendet. Ich war dann sehr lange im Konzern. Also ich habe einmal selber gegründet.
Ja.
Ist auch gegen die Wand gefahren. Erfolgreich vor Gericht auseinandergegangen.
Vor der Konzernzeit?
Vor der Konzernzeit. Okay. Bin dann in den Konzern gegangen. Habe da am Ende als Business Manager die europäischen Geschäfte geführt.
Was war das? In welchem Bereich?
Verpackungshersteller, Weltmarktführer, Ball Packaging heißen
die. Ball, wieder Ball.
Wieder Ball. Mhm. Machen Getränkedosen für Coca-Cola, Heineken und Co. weltweit. Steht in jedem Kühlschrank ein Produkt. Das fand ich immer enorm geil.
Okay.
Und
da hast du richtig Karriere gemacht.
Ja, da habe ich mich richtig gut, es hat mir auch echt gefallen. Ich bin Elektroingenieurin, Produktion und gerade so Massenproduktion ist schon ein Thema. Da gehen 3,5 Millionen Dosen vom Band, ne, und fliegen einfach so runter. Ist ein anderes Tempo als im Tiefbau, kann ich nicht anders sagen. Aber es hat mir gut gefallen. Mein Vater ist aber an einem Herzinfarkt gestorben und wir hatten die Nachfolge nicht so richtig geplant.
Werbung.
Der heutige Partner der Folge ist Personio, einer der führenden Anbieter für HR-Software in Europa, speziell für kleine und mittelständische Unternehmen und außerdem unser Partner der Wahl, wenn es um das Thema Personal geht. Wie in fast jedem Bereich ermöglicht KI auch hier ganz neue Möglichkeiten und natürlich schauen wir, wie KI im Personalmanagement Prozesse effizienter gestalten kann. Ihr kennt das ja aus meinem Podcast, entweder es kostet Zeit oder es kostet Geld. Und wer KI richtig einsetzt, kann sich damit einen echten Vorteil verschaffen. Genau an dieser Stelle setzt Personio mit dem Personio Assistant an. Als integrierte KI-Funktion unterstützt er HR-Teams im Hintergrund, indem er Daten analysiert, Vorschläge liefert und so Transparenz für bessere Entscheidungen schafft, ohne dabei die menschliche Verantwortung aus dem Blick zu verlieren. Wer mehr zu diesem Thema erfahren möchte und wissen will, wie KI auch beim Thema Personal zu mehr Effizienz führen kann, schaut sich am besten die KI-Expertentipps von Personio an. Den Link dazu und zu Personio selbst findet ihr wie immer in den Shownotes. Oder ihr meldet euch einfach direkt bei mir und ich mache eine Intro. Und jetzt zurück zum Podcast.
Werbung Ende.
Also so richtig von heute auf morgen, da war nichts mit Herzinfarkt fertig.
Ja,
wow.
Herzinfarkt fertig. Er hatte nicht jetzt
mitten aus dem Unternehmertum.
Gesündesten Lifestyle, ja.
Also keine Renten, also schon, der war mittendrin statt nur dabei.
Nee, der war 69 und mittendrin.
Wow.
Und er hatte uns auch gerade vorher gesagt, dass er auf jeden Fall noch 10 Jahre macht. Was soll er denn sonst tun? Ja, ein Glück, also wir hatten wirklich viel Glück im Unglück. Meine Schwester war schon 10 Jahre im Unternehmen, hat jeden gekannt bei uns im Team.
Aber nicht als Geschäftsführerin, die war als Assistenz unterwegs.
Natürlich,
ne?
Natürlich war die keine Geschäftsführerin. Also, ja, also neben ihm gab es natürlich niemanden. Also
stopp kurz, ihr seid 4 Schwestern, ne?
Ja, wir sind 4 Schwestern und er hatte eine Tiefbaubude, genau.
Also, euer Vater hat nicht damit gerechnet, dass ihr das strukturiert übernehmt auch, oder?
Nee, aber Frauen werden in der Nachfolge auch bis heute unterschätzt. Also man kann ihm gar keinen Vorwurf machen. Es gab jetzt nicht viele Vorbilder in dem Bereich. Eher das Gegenteil. Es gab viele Geschichten, wo es schiefgegangen ist. Oder eben auch diese typischen Geschichten, der Mann kann es ja machen. Ich wurde auch in den ersten 5 Jahren regelmäßig gefragt, wann mein Mann endlich ins Unternehmen kommt. Ich glaube, meine Schwester auch.
Natürlich. Deine Schwester hat dich gefragt.
Nein, meine Schwester hat mich nicht gefragt. Die wurde natürlich auch gefragt, ja. Und zwar so ironisch, weil sie sich ja eigentlich schon voll einen Namen erarbeitet hatte, auch viel Gutes gemacht hat, unsere Firma tolle Firmenbereiche eröffnet hatte. Und trotzdem kam immer diese Frage, wir sind halt ein sehr altes Gewerbe, muss man einfach sagen. Verkehrswirtschaft ist alt und wenig Frauen. Ich glaube 7% in den Führungspositionen bis heute. Ja, warten die halt auf den Mann. Ne?
Also, dein Vater ist gestorben. Du warst damals bei dem Konzern. Du warst, glaube ich, schwanger mit dem zweiten Kind, hast du mir vorhin erzählt. Deine Schwester war schon unternehmlich Geschäftsführerin. Wie war deine Reaktion?
Also wir hatten eine Sache richtig gemacht als Geschwister. Mein Vater wollte nicht so gerne über die Nachfolge reden und ich verstehe ihn heute mehr als früher. Er will schon gern darüber reden, wenn er stirbt.
Genau.
Schwieriges einfach Thema. Er hat es gelassen und wir als Geschwister haben aber untereinander mal wirklich so auf dem Zettel mit Buntstiften beim Essen irgendwann mal aufgeschrieben, was wir machen, wenn der stirbt. Also wir haben aktiv gespielt, was wäre wenn.
Echt?
Okay. Ja, und es hat uns gerettet, weil dieser Moment, da kommt ja viel aufeinander. Das Unternehmen verliert die Führung. Auch eine rechtliche Führung, also kein Geschäftsführer ist immer schlecht für ein operativ aktives Unternehmen. Gleichzeitig haben wir ja unseren Vater verloren und dann bricht aber so alles auf dich ein. Die Banken kommen, bevor die irgendwie ihr Beileid bekunden, fragen sie schon, wie sieht das ja aus mit unseren Krediten? Also alles passiert auf einmal. Die Kunden haben kein Vertrauen in uns so am Anfang gehabt und dieser Zettel hat uns eigentlich gerettet, weil wir haben erstmal stupide abgearbeitet, was da drauf stand. Jeder hat die Rolle genommen, die vorher vereinbart war. Auch komplett ohne Streit. Also wir haben uns da einsortiert unter 4 Schwestern, auch nicht typisch.
Erbschaftsthemen hast du auch?
Voll viel auf einmal. Der erste Erbschaftssteuerbeleg kommt ja auch, bevor man so einen richtigen also man hat keine Sterbeurkunde, aber Steuer, also die melden sich schon, ne? Finanzamt ist schnell. So. Aber viel härter fand ich dann auch, die Ruhe zu bewahren untereinander. Und wir hatten da einen Punkt drauf geschrieben, wir wollen mit einer Familienpsychologin arbeiten und haben den auch sehr schnell umgesetzt. Und bis heute sind wir als Geschwister, wir haben eine Wahnsinnsstreitkultur, wir streiten unheimlich gerne, aber wir sind uns immer einig in den wesentlichen Dingen und wir gehen gerne zusammen essen. Und ich finde es das höchste Gut, dass wir uns als Geschwister haben.
Und ihr klärt vom Schlafengehen nochmal, dass alles in Ordnung ist. Erzähl mal bitte, weil ich das sehr schön finde.
Ja, meine Mutter hat immer viel darauf geachtet. Wir durften nicht schlafen gehen, bevor wir uns vertragen haben. Mhm. Uns ist bis heute beigeblieben. Schön. Das heißt, wir streiten auch eher in der Sache. Also es geht selten um private Dinge, aber wenn man sich auch mal so anzieht und vier Frauen passiert, dann ist es schon so, das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Da wird vor dem Schlafengehen nochmal angerufen, ist alles okay? Oder wenigstens irgendeine WhatsApp geschickt. Also das lassen wir so nicht im Raum stehen.
Okay. Das heißt, du hast dem Konzern dann auch den Rücken gekehrt sofort, bist in das Unternehmen rein. Das Unternehmen war damals nicht im besten Zustand der Welt. Also von 2800 Mitarbeitern reden wir schon gar nicht mehr. Das Unternehmen hatte quasi eine Hochphase. Dein Vater hat es aber auch in der Phase wieder runter begleitet. Ihr wart so 140, 130 Leute, als ihr übernommen habt.
Fast unter
100.
Genau.
Und habt damals aber Pi mal Daumen auch die drei Geschäftsbereiche gehabt, die ihr heute habt. Das heißt Tiefbau?
Also wir hatten genau Tiefbau, Elektromontage und Sicherheitstechnik. Mhm. Damals also allerdings alles analog. Also wir haben gleich in den ersten 3 Jahren unsere Sicherheitstechnik, die Komponenten umgestellt auf digitale Komponenten, bauen heute damit auch viel auf. Also haben viel KI-Themen, die wir mit Tech-Startups eigentlich umsetzen und da auch sehr happy mit sind. Aber ja, der Geschäftsbereich gerade im Infrastrukturbau war gleich. Wie wir die Sachen dokumentieren, wie wir die umsetzen, wie unsere Teams geführt werden, müsstest du jetzt auch mal reinfragen bei LAT, aber ich würde sagen, es ist eine 360-Grad-Wende. Also wir sind wieder an einem guten Punkt angekommen, aber wir machen es komplett anders.
Genau, also im Endeffekt macht ihr noch dieselben Themenbereiche, aber ihr geht sie ganz anders an. Ich stelle mir auch gerade vor, wie krass das ist, wenn quasi zwei, du machst ja mit deiner Schwester zusammen, wenn zwei Frauen so einen Tiefbauer oder so ein Unternehmen übernehmen, das hat ja auch damals ist nur 10 Jahre weg, aber die Zeit ist ja tough auf dem Bau für Frauen immer noch. Das ist
klar,
ja heute auch nicht mega einfach.
Du bist immer herzlich begrüßt, aber aus dem falschen Grund.
Genau.
Ja, und ehrlich gesagt, es geht, glaube ich, vielen Nachfolgern da gleich. In dem Moment, wo du in die Nachfolge gehst, wird dir deine komplette Kompetenz erstmal abgesprochen. Ja. Weil ich bin Elektroingenieurin, ich habe in der Produktion gearbeitet, in einem Hightech-Bereich. Aber jetzt sagen wir mal so, es wären heute noch alle nervös, wenn ich ein Kabel in die Hand nehme. Also, siehst du die Schweißperlen bei den Bauleitern schon ordentlich fließen? Das ist anders als in einem Konzern. Auch internationale Konzerne sind viel gemischter aufgestellt. Ja. Ich habe an der amerikanischen Uni zuletzt studiert, da waren wahnsinnig viele Frauen auch. In Deutschland sind wir dann noch sehr monoton unterwegs, um es vorsichtig auszudrücken.
Und dir ging es ja im Konzern auch sehr gut. Also gutes Gehalt, du hast dich da sehr wohl gefühlt, warst 8 oder 9 Jahre da, hast ja Karriere gemacht. Also es hat ja auch weitergehen können.
War auch mein Ding, ne?
Ja, genau.
Weltmarktführer, international, hat Spaß gemacht. Doch, ich habe es schon geliebt. Also ich wäre vielleicht immer noch in dem Job, obwohl Veränderung tut auch gut. Und ich muss sagen, eine Sache ist total anders. Die schätze ich auch als Unternehmerin. Bei uns ist so ein großer Zusammenhalt. Wir sind bei LAT eine Familie. Mhm. Und ich weiß viel mehr über meine Kollegen und Kolleginnen, als ich im Konzern je über irgendeinen gewusst hätte. Und wir leben auch miteinander. Ne? Ich glaube, du hast es vorhin auch erzählt. Es ist einfach schön, über diese Zeit auch die Familien kennenzulernen, mit denen auch Dinge zu erleben, auch Erfolge zu feiern. Und ich glaube, es ist der große Unterschied, Familienunternehmen zu Konzernen, dass da wirklich so ein, ich sage manchmal, ach Mensch, meine Mitarbeiter haben LAT auf dem Herzen tätowiert, aber die Wahrheit ist auch, unsere Herzen sind irgendwie untereinander verbunden. Hört sich jetzt mega esoterisch an, aber wir kämpfen da schon alle für die gleiche Sache.
Das ist definitiv so. Also auch bei uns. Ich sage mal, ich liebe alle meine Mitarbeiter für auch die Dinge, die sie gut können, wie sie als Menschen sind. Also bei mir arbeiten nur gute Menschen, 48 Ausrufezeichen. Ich weiß auch, was sie nicht ganz so gut können, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Also auch den Fokus darauf zu haben, die Menschen dort zu fördern, was geht, sie auch dafür quasi zu bewundern und gern zu haben, das muss man sich herausnehmen, weil nur so funktioniert Familienunternehmen im Mittelstand. Das ist so.
Ich fand es immer interessant, im Konzern haben wir viel über Employer Branding gesprochen. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, die Diskussion, aber die war halt relevant, weil viele so oft gewechselt haben. Bei LAT denke ich, also vielleicht mussten sie die Führung neu branden, aber die selber waren sich schon sicher, wo sie hingehören.
Und sag mal, euer Alltag, ich habe ja gelernt, ihr sitzt gar nicht so weit weg von uns. Wir sitzen hier in Lichtenberg in Berlin, ihr sitzt in Friedrichshain.
Ja.
Und da habe ich gefragt, wie jetzt, da kommen über 100 Leute irgendwie jeden Tag hin. Ihr habt LKWs, Arbeitsschuhe, Bauwerkzeuge. Du hast gesagt, 80% unserer Mitarbeiter arbeiten mit ihren Händen jeden Tag. Also ihr seid ein hochoperatives Bauunternehmen.
Richtig, aber wie so ein gutes modernes Unternehmen, und das war die Baustelle schon immer, sind wir ja trotzdem dezentral unterwegs. Also unsere Bauleiter sind auch auf ihren Baustellen. Es gibt immer so schöne New Work. Meist, wenn sie Glück haben, im guten Zwei-Wege-Bagger. Wenn sie Glück haben. Im U-Bahn-Tunnel passt ja nicht rein, da ist härter. Aber ich sage immer, ich liebe diese New Work-Bezeichnung, den typischen Scrum und so. Ne? Also wer auf die Baustelle geht, der wird schnell feststellen, das haben wir da alles, das heißt nicht so modern. Mhm. Aber natürlich ist dort die klassische Runde oder Stand-Up-Meeting. Klar, es gibt auf der Baustelle ein Stand-Up-Meeting. Klar. Und es ist auch effizient. Aber wir profitieren davon, dass wir diese dezentralen Strukturen, die liegen in der Natur der Sache bei uns. Und für uns oder für mich und meine Schwester ist Digitalisierung auch ein einfaches Thema gewesen. Und ich sage, guck mal, für alles ein Mehrwert da. Die müssen am Ende des Tages nicht die Zettel hier reinfahren. Ja. Friedrichshain ist jetzt auch nicht so geil im Berufsverkehr.
Oh ja.
Das ging dann relativ schnell. Also ja, wir parken auch LKW mit einem Blick auf den Fernsehturm. Das hast du richtig erkannt. Mhm. Aber bestenfalls sind die eigentlich draußen unterwegs. Und es gibt vielleicht 2 Tage im Jahr, so Weihnachten, wenn wir mit viel Glück nicht arbeiten. Das versuchen wir immer. Mhm. Und den ersten Weihnachtsfeiertag, wo wirklich viele Fahrzeuge bei uns zu Hause sind. Aber ansonsten wirst du da nie den Fuhrpark sehen.
Ihr habt ein sehr digitales Bauunternehmen geschaffen. Ich kenne auch viele Bauunternehmen. Alles, was du erzählt hast, klingt extrem digital. Aber sag mal, wer sind eure Kunden und was macht ihr eigentlich für die? Also, dass man das mal bildhaft auch versteht, mit wem arbeitet ihr zusammen?
Das stimmt. Also im Endkundenbereich Infrastrukturbau ist natürlich die Deutsche Bahn. Der gehört ein großer Teil der Schieneninfrastruktur in Deutschland. Wir sind aber selten direkte Auftragnehmer. Es sind ja sehr große Ausschreibungen. Wir arbeiten gerne für Siemens Mobility, aber auch für Hersteller von verschiedenster Technik. Ob das jetzt Alstom ist oder auch neue wie Konux. AxoTrack, die machen so Weichensensorik, wir bauen halt auch Sensorik ins Gleis.
Ihr bringt das Kabel dorthin, wo es hingehört.
Ja, und nicht nur das Kabel, gerne auch die Leiter dazu.
Okay.
Spaß, Kabelleiter, ein super Produkt von uns.
Schaltschränke, alles.
Schaltschränke, genau. Also wir arbeiten sehr gerne im Starkstrombereich. Gerade in Berlin und in Hamburg gibt es die Stromschiene, das ist das dritte Gleis, sowas machen wir. Und dann gibt es ja nochmal den ganzen Fahrzeugbereich und da sind die Betreiber im Nahverkehr unsere Kunden. In Berlin die BVG, dann die Kölner Verkehrsbetriebe.
Ihr arbeitet auch in Köln?
Ja.
Okay, krass.
Ja.
Und sag mal, BVG, hast du mir vorhin was ganz Spannendes erzählt. Ich habe ja wieder was über die BVG gelernt. Ich als Berliner, der ja auch ab und zu Bahn fährt, erzähl mir bitte nochmal, was die BVG nämlich in Wirklichkeit ist. Das sind die Berliner Verkehrsbetriebe. Dafür
Europas größte Nahverkehrsunternehmen.
Das ist Europas größtes Nahverkehrsunternehmen, weil es die Besonderheit gibt, dass die BVG was alles betreibt?
Bus, Bahn, Tram und sogar Fähren. Ich weiß nicht, ob es 2 oder 3 sind an der Zahl.
Was normalerweise in Städten anders aufgesplittet ist. Meistens gibt es für alles ein Unternehmen, für alles einzelne Unternehmen. Bei uns ist das ein Unternehmen.
Ja, manche, also deutsche Städte gerade, ne, haben ja auch einfach, sind kleiner von der Fläche her als Berlin. Die betreiben bestimmt auch alles zusammen. Köln zum Beispiel macht auch Straßenbahn und also das ist auch in einer Hand. Aber ja, die BVG ist echt groß und die macht einen verdammt guten Job. Das wird in Berlin nicht so gesehen, aber die transportiert eine Menge Menschen von A nach B. Und ich muss auch sagen, was dort Modernisierung angeht, jetzt sieht man ja als Endverbraucher nicht so viel. Mhm. Aber die U-Bahn zum Beispiel ist auf dem besten Weg, autonom zu werden. Nicht Stufe 5, aber da bauen wir gerade zum Beispiel auf der U5 eine Menge ins Gleis, um sowas möglich zu machen. Wir haben auch eine sehr gute Sicherheitstechnik. Jetzt muss ich aber sagen, wir haben vorhin ein bisschen drüber geredet, wir haben ja auch als Bewohner dieser Stadt eine Aufgabe und wir können nicht immer alles auf die Verkehrsbetriebe schieben.
Ich wollte gerade sagen, ich höre hier den ganzen Tag von den Mitarbeitern, Bahn fährt aus, Bahn ist dreckig, Bahn kommt später und so weiter. Erzähl mal dazu ein bisschen was. Wir sehen das natürlich nur aus Endkundensicht. Vielen fehlt auch der Vergleich zu anderen Städten auf der Welt. Was ist gut und wo geht es aber noch besser? Auch was können wir vielleicht besser machen?
Ich glaube, also als Fahrgast selbst auch, und ich fahre ja gerne ÖPNV und viel, da haben wir so 3 Dinge, die wir haben wollen. Sicherheit, Sauberkeit, Pünktlichkeit. Das haben wir auch längst erkannt, also haben auch die Verkehrsunternehmen erkannt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel über Sauberkeit reden, dann bedeutet das auch, dass jeder von uns seinen Kaffeebecher wieder mitnehmen muss. Es bedeutet auch, dass es schön wäre, Steuergelder zu sparen, indem wir nicht so viel Graffiti-Beseitigung haben. Aber es ist ja ein Kult in Berlin. Alles muss angesprüht werden. Ja, das sind aber genau die Gelder, die dann fehlen, um neue Fahrzeuge zu beschaffen. Und ich finde, es sollte uns als Bürgern von Berlin irgendwann mal klar werden, dass das unser System ist und dass wir einen Beitrag dazu leisten können, dieses System zu pflegen. Und wir haben vorhin drüber geredet, ich war gerade in Tokio. Es ist kein modernes System dort. Also die Züge sind zum großen Teil älter als in Berlin, würde ich behaupten.
Ich kann sagen, die haben ältere Züge als hier.
Aber in einem Mega-Zustand. Top gepflegt. Dort darf drin nicht gegessen werden. Es darf nicht laut geredet werden, nicht laut telefoniert werden. Es gibt Regeln. Und im Grunde bedeuten die Regeln nichts anderes, als ich respektiere meine Mitfahrer, ich respektiere meine Mitmenschen und ich gehe gut mit den Dingen um. Und da müssen wir jetzt in Deutschland mal so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Wann fangen wir damit eigentlich wieder an? auch den eigenen Müll einfach mitzunehmen. Es wäre an der Zeit.
Also du sagst auch, wir behandeln auch unser Eigentum, das Eigentum des Staates echt scheiße.
Ja.
Das muss man auch mal sagen. Ne? Also in der S- und U-Bahn wird Döner gegessen, das mit einem Stift zu beschmieren ist völlig in Ordnung, Scheiben einzuschlagen ist irgendwie in Ordnung,
die Cola-Dose stehen zu lassen.
Super Sache. Genau.
Ja.
Das gibt es eben zum Beispiel in Korea nicht, darauf wird penibel genau geachtet und deswegen können die auch anders haushalten, deswegen fahren die Bahnen vielleicht auch 10 oder 20 Jahre länger. Was ja auch in Euro ausgedrückt, überreden wir aber schnell über zig Millionen. Ne?
Ja, was könnten wir damit in Berlin bei den Berliner Verkehrsbetrieben alles machen? Also man muss schon sagen, es ist ein System, in das viel investiert wird. Ja, man kann sagen, die Infrastruktur ist alt, super, ist überall übrigens so und das kann man auch weiter gut modernisieren. Aber diese kleinen Nebenbaustellen, die sollten wir alle zusammen angehen.
Erzähl mal von Stuttgart 21. Also ich kenne Stuttgart 21 Nein. ja nur aus schlimmste Katastrophe, kostet viel zu viel Milliarden, alles schiefgegangen und Co. Brich mal eine Lanze auch für so eine Sachen, damit wir endlich mal wieder hören, dass es gut ist und dass wir auf dem richtigen Weg auch bei ein paar Sachen sind.
Also ich glaube ohnehin, dass wir aus Fehlern viel lernen können. Mhm. Ich glaube aber auch, dass in Stuttgart viel politisch zerrissen wurde und dort wurden Baumethoden angewendet, gerade in dem ganzen digitalen Bereich, die sensationell gut waren. Also die Projektleiter vor Ort haben zum Beispiel mit Quadrocoptern gearbeitet und gemessen, wie viel Baumaterial die haben. Die haben auch Sachen direkt in BIM eingespeist. Das ist das Bahnsystem, also das DB-konform digital quasi die Baustelle nachzuziehen. So wie so ein digitaler Zwilling. Mhm. Und ich fand, was dort gemacht wurde, war genial. Die haben so viele Dinge ausprobiert und umgesetzt und sowas sehen wir aber gar nicht, weil die Presse schreibt eigentlich ja nur, fährt der Zug, fährt er nicht. Ja, auch was dort architektonisch geschaffen wurde. Ich kann das eigentlich jedem empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Ich bin immer wieder begeistert von diesem Bahnhof. Es ist ja auch ein Riesen, wenn man das mal technisch anschaut, ist ein Riesenverkehrskreuz, was in Deutschland eine Menge bewegen wird. Und wir tun dann immer so, als wenn es einfach nur, ja, weiß ich nicht, ein Familienhaus ist. Ist halt nicht super komplex. Und wir haben durch Corona durch dort gebaut. Da redet ja keiner drüber. So, was da alles eigentlich denen in die Quere gekommen ist und viele neue Techniken getestet. Auch diese Roboter-Idee, die habe ich natürlich von Stuttgart 21. Da ist nebenbei so viel Innovation entwickelt worden, in unser System geflossen und finde ich auch perfektioniert worden. Da sollten wir mal genauer hinschauen.
Also du sagst auch, das ist ein ganz modernes Bauwerk, was nicht mehr, da müssen nicht mehr Akten von A nach B getragen werden, um zu gucken, welche Leitung geht eigentlich um. Das ist alles vernünftig aufgenommen worden, gebaut worden, geplant worden. Und das Lustige ist ja mal, wenn man das so hört und liest, ich meine, selbst wenn so ein Flughafen ein bisschen teuer ist oder vielleicht auch so ein Stuttgart 21 viel zu teuer ist, das ist ja ein Investment, das wird diese Stadt 100 Jahre prägen, mindestens. Das ist einer der größten Verkehrsknotenpunkte Europas. Und das Lustige ist, die Leute, die 2% Zinsen auf dem Sparbuch akzeptieren, können aber nicht durchrechnen, dass sich vielleicht so ein Riesenbahnhof erst in 30, 40 oder 50 Jahren lohnt.
Eigentlich glaube ich sogar schneller. Und wir haben mittlerweile sogar Studien, die nachweisen, dass jedes Investment in Infrastruktur und gerade in öffentlichen Nah- und Fernverkehr sich mehrfach auszahlt. Da hat die DB eine Studie zugemacht. Finde ich total spannend. Wird nirgends gedruckt. Also eigentlich ist es eine saubere Investition, die sich immer lohnt.
Ja.
Jetzt darf man damit natürlich nicht entschuldigen, dass sämtliche Bauwerke in Deutschland immer länger brauchen und die Nebenkosten explodieren. Da machen wir keinen guten Job.
Aber überall, auch da, auf dem Einfamilienhausbereich.
Ja, aber auch da müssen wir uns wieder an die eigene Nase fassen. Ne? 4-Tage-Woche passt natürlich nicht zusammen zu fertig werden.
Ja.
Also wenn wir voll arbeiten, sind wir auch pünktlich fertig.
Ja.
Und da muss ich sagen, bin ich aber auch stolz so auf meine, also gerade die Elektriker am Gleis und die Monteure, feiertags am Wochenende, nachts, die arbeiten und die ziehen voll durch. Die höre ich nie, aber die reden auch nicht von einer 4-Tage-Woche.
Ich wollte sagen, das sind auch Themen bei euch, an Feiertagen arbeiten, Notdienste, also wenn das Kabel, wenn der Strom ausfällt an einem Bahngleis, dann fährt halt die Bahn nicht, wenn ihr nicht kommt. Das sind schon so Themen. Ihr seid infrastrukturell auch stark
eingebunden. Ja, also genau, das eine ist natürlich die Havarie, da haben aber auch die Verkehrsbetriebe oft eigene Teams, wir unterstützen da auch. Aber das andere ist, dass wir Modernisierung am Gleis natürlich nur machen können, wenn der Zug nicht fährt. Das heißt ab 2 Uhr morgens im U-Bahn-Tunnel, nachts eben. Oder an Feiertagen oder in den Schulferien, wo die Strecken nicht so überstrapaziert sind. Bringt eine Herausforderung mit sich. Es ist gar nicht mehr so einfach, junge Menschen zu finden, die dann arbeiten wollen. Ist auch nicht familienfreundlich. Kann man drehen und wenden, wie man möchte.
Ja.
Aber wir kommen mit unseren Teams da ganz gut zurecht. Da gehört halt auch Ehrlichkeit dazu, bei einer Stellenbeschreibung gleich zu sagen, was Sache ist und nicht hinterher damit rauszurücken.
Ihr bildet aus?
Wir bilden aus, ist allerdings bei uns im Bereich nicht so leicht. Also es gibt diesen, muss man sich mal vorstellen, in Deutschland gibt es diesen Beruf Kabelzieher nicht. Wir machen ja nur gerade eine Verkehrswende, Energiewende und den Breitbandausbau. Das ist aber kein Berufsbild, kein Ausbildungsberuf.
Auch Wahnsinn, ne?
Theoretisch braucht man den ja gar nicht lernen. Also das im Buch nachzulesen, wie ein Kabel gezogen wird, hat gar keinen Sinn. Und es sind auch klassische Berufe, die sehr physisch sind. Ja. Also das sind nicht die Menschen, die gern studieren, die so einen Beruf ausführen. Wir müssen Straßenbau zum Beispiel lernen, der heißt anders, der Beruf. Aber und dann ist der letzte Teil 2 Monate, wie Kabelzug geht, bringt gar nichts. Und deswegen bilden wir in dem Bereich kaum aus. Wir bilden aber alle unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 2-mal im Jahr weiter. Wir arbeiten da also anders, nicht mit der klassischen Ausbildung, sondern mit Fachbildung. Wir haben natürlich auch Azubis im Bereich Büro klassisch. Da gibt es bei uns auch noch Berufsschulen. Mhm. Wenn man jetzt Gleisbau hätte bei uns, da würde es ganz alt aussehen. Und auch die Elektriker, die eine Meisterausbildung bei uns machen müssen, nach Frankfurt-Oder. Mhm. Also immer, wenn wir über Ausbildungsberufe reden, müssen wir auch ehrlich sein, wo sind die passenden Berufsschulen dazu? Und kann ich wirklich einen Berliner Azubi zutrauen, 3-mal die Woche nach Frankfurt-Oder zu fahren? Am besten noch nach Betriebsschluss, also krass, das geht natürlich nicht.
Ja, Wahnsinn.
Ja, ich habe einen, der macht gerade die Meisterprüfung, Steffen, auf den bin ich wahnsinnig stolz, der macht das seit 2 Jahren. Fährt immer in seiner freien Zeit ja quasi, ne, neben der Arbeit nach Frankfurt oder legt da die Prüfungen ab, büffelt dafür.
Das ist doch Wahnsinn. Wie also, können wir denn sagen, wir brauchen mehr Meister und schicken die Leute von Berlin nach Frankfurt oder? Ich glaube, die Gaswasser muss nach Cottbus fahren oder so. Ja. Da muss man ja mal vorstellen.
Ja, und dann wollen wir auch noch Vielfalt und da muss man auch ehrlich sein, es gibt auch Städte, wo Vielfalt ganz schlecht ankommt, leider immer noch in Deutschland.
Ja,
da, die brauche ich da gar nicht hinschicken.
Genau.
Also weil sie auch wenig Deutsch sprechen oder kein Deutsch, die kommen in den Städten nicht zurecht, dann fallen die optisch noch auf, hast du total verloren. Die kannst du nur mit 2 Starken mitschicken quasi.
Mhm.
Also es wird leider diese Geschichte nicht ganz zu Ende erzählt. Stattdessen diskutieren wir ewig über eine Ausbildungsabgabe, als wenn der Mittelstand nicht selber weiß, dass wir keine Fachkräfte kriegen, wenn wir nicht selber großziehen.
Ja, genau.
Also da... Ja, kann sich jeder an mich wenden, der meint, wir müssen noch weiter ausbilden. Ich mache es sehr, sehr gerne, aber stellt mir die richtigen Berufsschulen dazu.
Sage mal, ihr macht ja neben den Themen, also Gleisbau und diese ganzen elektromotorischen Geschichten, ihr macht Sicherheitstechnik auch ganz, ganz viel. Ne? Also ihr seid dafür mitverantwortlich, dass in Bussen und Bahnen quasi auch Kameraüberwachung stattfindet.
Ja,
das ist euer Ding auch.
Riesenmöglichkeiten auch in dem Bereich. Ich bin auch sehr aktiv, was KI angeht, weil wir ja eigentlich gerade in Deutschland immer noch Datenschutz sei Dank nur verfolgen, wer es getan hat, aber nicht die Opfer schützen. Mhm. Also wir können Rückverfolgung machen und abbilden, wer mal was oder wo war und vielleicht finden wir den auch. Aber wir verhindern keine Taten, was total schade ist und total falsch. Und wir haben eine S-Bahn auf unserem Gelände, eine alte S-Bahn, ohne Radstand, die steht da. Die haben wir mit modernster Technik ausgestattet, mit unseren Herstellern, also mit einer Vivotech, mit Axis, mit Kameraherstellern und laden immer Tech-Startups ein, die uns da mega geile, muss ich sagen, KI vorstellen, zur Aggressionsdetektion, zur Fahrgastzählung, die Messer erkennen, Schlägereien erkennen und die direkt an die Leitstelle, also von dem Betreiber, melden.
Das macht ihr mit, also ihr seid ja eigentlich ein Bauunternehmen, jetzt hast du mir gerade, ihr macht mit KI solche Geschichten, Aggressionserkennung,
aber wenn es denn sonst
Messer,
keiner macht.
Also da forscht ihr auch richtig, da investiert ihr, da seid ihr innovativ. Also,
ich habe damit richtig Spaß und ich glaube auch, dass es wichtig ist, ich habe ja selber Kinder, dass wir den Nahverkehr sicher machen und dazu gehört eben auch, neue Technik zu nutzen. Jetzt ist Datenschutz bei uns im Ländersache. Das heißt, sie ist total abhängig davon, ob der Datenschutzabgeordnete im einzelnen Land Grundverständnis mitbringt und damit meine ich Bundesland, leider nicht in Deutschland, Bundesland, das Grundverständnis mitbringt und genug technisches Verständnis aufbringt, um eine KI zu verstehen, um die Trainingsmechanismen zu verstehen, die Detektion zu verstehen. Und jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, aber ohne dort in der Generation nach 2010 geboren zu sein, haben wir da ja kaum eine Chance.
Ja.
So, aber die Datenschutzabgeordneten sind alle eher so unser Alter, würde ich sagen.
Und älter, ja.
Denen wird ja viel zugetraut. Was wir in der S-Bahn versuchen, ist eigentlich zu zeigen, es geht und es geht sogar gut und es lohnt sich dort zusammenzuarbeiten, zu erforschen. Wir wollen denen auch die Möglichkeit geben, es zu erleben. Mhm. Ja, weil nur aufeinander einzureden und aneinander vorbeizureden, bringt in der Sache wenig. An der Basis die Erklärungsarbeit zu leisten und auch die Möglichkeit zu geben, dass jeder für sich selber sowas erkundet, ist, glaube ich, der richtige Weg.
Das heißt, das treibt ihr voran. Du hast mir vorhin gesagt, wir haben es endlich auch, es muss nicht mehr bei jemand in einem Bahnhäuschen rein, um eine Durchsage zu machen. Also auch solche Sachen, Lautsprechersysteme, die von der Ferne aus können Sachen quasi dort reingesprochen werden, können Leute gewarnt werden und Co. Das bewegt sich, aber das ist immer noch ganz weit weg von, es passiert ein Angriff, eine Schlägerei, das wird sofort gemeldet, es wird sofort gemeldet, es kommt aber präventiv irgendeine Ansage aus dem Lautsprecher und Co. Da ist schon noch ein bisschen Platz. Das kann noch besser sein. Aktuell.
Also das muss deutlich besser werden. Aktuell wird zentral gespeichert in den Fahrzeugen.
In den Fahrzeugen, nichts mit Cloud, weil Datenschutz, nichts mit Cloud und hin und her. Und
kommt aufs Verkehrsunternehmen an, aber da lässt der Datenschutz sehr wenig Raum. Da muss man schon gut umdenken. Es gibt allerdings Startups, Tech-Startups wie zum Beispiel Brighter AI, die haben sich auf Anonymisierung der Videodaten spezialisiert. Damit ist sowas problemlos möglich. Jetzt dürfen wir nicht vergessen, wir sind in einer kritischen Infrastruktur unterwegs. Das heißt, wenn die Daten gespeichert werden, sollte dies auch in Deutschland passieren. Unser Land sollte schleunigst nachlegen, was so Serverlandschaften angeht. Da gibt es ja einfach nicht so viele Möglichkeiten. Nö. Das ist auch die Wahrheit.
Genau, das ist, wir tragen unser Geld sehr, sehr gern zu großen amerikanischen Unternehmen. Da sind wir Deutschen extrem gut drin. Wir besteuern sie nur leider nicht. Aber wir tragen unser Geld gern dahin.
Ja gut, muss man aber auch, gehört ein Teil der Wahrheit dazu, auch wir Familienunternehmer überlegen im Moment ja, wie wir investieren und wie wir unser Geld schützen, auch damit wir in Zukunft welches haben, was wir wieder in die Firmen stecken können. Ja. Ich hoffe, dass sich zeitnah was ändert, aber wir denken natürlich auch, wie können wir diversifizieren? Wir wollen uns ja nun nicht in einem Markt festlegen. Das macht die Sache extrem schwierig. Außerdem hat man als Investor nach wie vor in Deutschland wenig Spaß. Also...
Ja, da könnte ich ein paar Geschichten erzählen, aber vielleicht dann nochmal.
Genau. Aber trotzdem glaube ich übrigens, daran ist auch eine Verantwortung, die wir im Mittelstand haben, unseren Deep Tech voranzutreiben.
Ja.
Deep Tech sind halt nicht die Innovationen, die mal schnell in eine App gepackt sind, sondern das sind die Sachen, wo wir lange dran forschen. Und, du hattest ja das Roboterprojekt, du hast ja es erwähnt, wir arbeiten tatsächlich mit Robotern am Gleis, weil wir die Dokumentation verbessern wollen und ganz bewusst mit Hochschulen zusammen.
Genau, erzähl mal da. Was mich total interessiert, du sagst ja am Anfang, Markus, wenn man so Gleisarbeiten hat, du musst ja wissen, dokumentieren, in welcher Tiefe liegt das Kabel, wie ist der Schaltschrank aufgebaut, wer hat wo gearbeitet, wo genau mit Koordinaten und Co. Das war ja früher alles Paperwork.
Ja, und ich fange mal anders an. Es gibt ein VDV Bauschadensbericht. Den hast du sicherlich gelesen.
Natürlich.
Dickes Pamphlet. Daraus geht hervor, dass ein Großteil unserer Steuergelder in die Reparatur von Kabelschäden geht. Also Bauschäden sind generell ein Riesenproblem, kosten uns als Steuerzahler wahnsinnig viel, aber der größte Anteil davon sind Kabelschäden.
Das ist das, was man kennt hier draußen, finden Erdbauarbeiten statt. Auf einmal ist das Büro ohne Strom für 5 Stunden, weil irgendein Baggerfahrer das Kabel getroffen hat.
Oder ein ganzer Bezirk und dann auch für länger.
Weil es nicht gekennzeichnet war, vielleicht auf einem Blatt lag, was nicht mitgekommen ist, war aber auf keinen Fall digital.
Nein, weil es Betreibersache ist, diese Daten offen zu legen.
Genau.
Also weil wer auch immer der Versorger ist, muss sagen, welches Kabel USB bedeutet. Was bedeutet es in der Praxis? Mein Bauleiter telefoniert 8 mögliche Betreiber ab, ob die da ein Kabel haben. Die wissen es manchmal wissen sie es nicht. Und der 9., der nicht auf der Liste steht, weil es den vielleicht nicht mehr gibt, der hat dann Kabel, was aktiv ist und mittlerweile jemand anders gehört.
Genau.
So, jetzt ist es so, dass es gibt eine klassische Suchschachtung. Da wird mit der Schaufel das Kabel gesucht.
Die Handsuchschachtung, die ist immer schön teuer auf den Angeboten, die Handsuchschachtung.
Naja, die ist ja nicht nur teuer auf dem Angebot, die hält so eine Baustelle, wenn wir sagen Berlin-Hamburg, da haben wir ja gerade einen Akkordausbau, auf. Eine Suchschachtung dauert auch manchmal ein paar Tage. Die ist nicht schnell gemacht. In Berlin findest du zwischendurch auch noch Sachen, die du lieber nicht gefunden hättest. Dann dauert es gleich noch 3 Wochen länger. Aber worauf will ich hinaus? Wir geben dafür zu viel Geld aus, weil wir nicht wissen, wo unsere Kabel sind. Wir haben kein zentrales Kabelkataster. Es hat mich vor 5 Jahren so aufgeregt, dass ich dieses Roboterprojekt angefangen habe. Weil dann wurde gedacht, ist doch kein Problem. Jeder Elektriker kann jetzt ja genau aufschreiben und dokumentieren, wo die Kabel sind. Es ist aber ein Problem, weil diese Berufe sind ja nicht mehr nur... Also da gibt es keinen Fachkräftemangel, sondern das sind Mangelberufe seit übrigens 20 Jahren.
Ja.
So, hat der Zeit, 80% seiner Tätigkeit in Dokumentation zu stecken oder brauchen wir den eigentlich 100% mit beiden Händen in der Kabelmanufaktur?
Auf jeden Fall.
Wo brauchen wir den? Der soll die Kabel ziehen und verlegen. Und der Roboter wiederum hat die Aufgabe, sowas aufzunehmen. Und zeitgleich misst er aber auch den Zustand der Tunnel zum Beispiel. Wann muss was saniert werden?
Du sagst ja, die Leute müssen arbeiten. Die paar Fachkräfte, die wir haben, die müssen am besten 100% der Zeit arbeiten.
Jetzt die haben auch keinen Bock, Dokumentation zu machen. Die sind ja auch nicht wirklich studieren gegangen und sind Planer geworden, sondern die sind Fachberufe, die mit den Händen arbeiten wollen.
So, jetzt hast du teilweise 50, 60, 70, 80% der Zeit bei solchen Aufträgen ist Dokumentation. Und dann bist du losgezogen und hast einen Roboter für 130.000 Euro gekauft?
Nee, da hat mich sich meine Schwester stark gegen gewehrt. Also konnte bei Boston Dynamics im Online-Shop den Spot bestellen.
Boston Dynamics sind die coolen Jungs mit den geilen Videos, die immer viral gehen.
Mit den gelben Hunden.
Die einfach diese coolen,
Ja, die auch wirklich sehr, sehr gute Arbeit im Bereich Robotics leisten.
Ja.
Mein Traum war damals, so einen Roboter unbedingt zu testen, egal für was.
Ja.
Ich habe meiner Schwester das möglichst gut verkauft, aber so ein Zwei-Wege-Bagger kostet etwa gleich viel. Und bei uns ist klar, mit dem Zwei-Wege-Bagger verdienen wir richtig Geld.
Und alle so, wer ist für den Zwei-Wege-Bagger? 100 Hände gehen hoch, wer ist für den Roboter? Und du so, ich?
Ich? Und meine Schwester so, nee. Ich musste dann andere Wege finden und ich bin da aber sehr kreativ, wenn ich was haben will. Und es gibt natürlich schon auch Förderungen, die genau darauf abzielen, dass Mittelstand und Wissenschaft zusammenarbeitet. Und es gibt in der Mobilität den M-Fund, ein einfacher Fördertopf, kann ich jedem empfehlen. Da gibt es eine Machbarkeitsstudie. Der Antrag ist, den habe ich alleine geschafft, da muss ich nicht mal meine Buchhalterin fragen. Förderlinie 2 wird komplizierter.
Ingenieurin. Das zählt nicht.
Du bist Ingenieurin. War so hart. Also allein die Seiten durchzulesen war für mich sehr hart. Aber es ging, es ist machbar und es hat uns die Möglichkeit gegeben, mit damals der Berliner Hochschule für Technik die Robotik-Thematik anzufangen und einen Spot auf die Baustelle zu holen, der ja. leider nicht LAT gehört hat. Vielleicht gar nicht so schlecht, weil wir haben im Laufe des Prozesses gelernt, der Unitree-Roboter, den wir gerade benutzen, der ist für unsere Sachen tatsächlich besser geeignet. So konnten wir dann auch nochmal ein Modell tauschen und diese Sache wirklich gut weiterentwickeln. Und heute arbeiten wir mit der RWTH Aachen und ganz tollen anderen Projektpartnern daran. Wir haben den Roboter gerade jetzt wieder vor anderthalb Wochen im Gleis gehabt. Und ich muss sagen, es ist schon geil, wenn so eine Idee, die ich mal hatte, so eine Schnapsidee, so wächst, dass da noch so viel anderer Output rauskommt.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie sieht so ein Roboter aus? Wie bewegt er sich? Was für Sensorik, Kameras, wie funktioniert, was nimmt der alles auf?
Der Roboter ist nur eine Plattform, ist wie ein so Hund, sieht wirklich aus wie ein Hund, wie ein Spooky Dog so.
Okay, auch die Größe wie ein Hund?
Ja, wie ein großer Hund.
Okay.
Also, der sich gut im Gleisbett bewegen kann, ist die größte Unitree-Größe. Vier Beine. Mhm. Für uns total wichtig, weil alles, was im Gleis fährt, so ein Rollwagen blockiert unsere Baugeräte. Deswegen wollen wir das nicht. Außerdem gibt es bei uns ein Eisenbahnbundesamt, was sagt, alles, was sich da drin befindet, muss alleine rauskommen, wenn der zukommt. Der Hund kann sowas natürlich.
Okay.
Ist aber nur eine Plattform. Da drauf ist eine Menge Sensorik, also auch Kameratechnik, aber eben auch Feuchtigkeitsmesser, Wärmemesser, also das alles Mögliche drauf.
Das muss ja auch alles erfasst werden. Wie ist das Wetter an dem Tag, Niederschlag, whatever?
Nee, das ist das Bautagebuch, also nochmal separat zu behandeln, aber okay. um den Zustand eines Tunnels sozusagen zu erfassen und zu wissen, wann ist da wieder eine Wartung fällig oder noch schlimmer, wann ist der eigentlich baufällig, brauchen wir schon mehr Sensorik, als um einfach nur ein Bild von den Kabeln aufzunehmen, weil wir dort ganz viele verschiedene Dinge messen. Das ist aber gewachsen in dem Projekt und irgendwann sind wir darauf gekommen, Mensch, das können wir ja nebenbei mitnehmen. Das ist halt das Geile, wenn du ein Gerät hast, was aufzeichnet, kannst du so viel draus machen. Die Kunst ist, sich dann zu fokussieren und wirklich den Nutzen draus zu ziehen. Und für uns ist der Nutzen, zu erkennen, welcher Baufortschritt hat stattgefunden und den zu dokumentieren, sodass der direkt in einen digitalen Zwilling geht, der wiederum so krass runtergebrochen wird, dass der im Bagger wieder sieht, nur was ihn betrifft. Der hat keinen Bock auf so ein Riesenmodell, läuft dann auch nicht auf dem Handy.
Ich wollte gerade
sagen. Sehr kompliziert, sorry.
Alles gut. Das, was ihr da an, also ihr sammelt Daten und zum Schluss bekommt derjenige, der die Daten braucht, genau die Daten zur Verfügung gestellt, die für ihn wichtig sind. Das
nur
heißt,
die Idee, genau.
Der Baggerfahrer bekommt eben nicht, da liegen noch 48.000 andere Sachen, der bekommt genau die Rohre oder die Kabel, die er sucht. Und dieser Hund nimmt einfach alles auf. Und
nee, eben nicht. Also wir verwerfen ganz viel direkt. Ich bin überhaupt kein Fan von Daten unkontrolliert sammeln. Also wer soll, was soll mit den Festplatten danach passieren? Und es war auch Bestandteil der Machbarkeitsstudie, welche Daten brauchen wir überhaupt? Welche Daten brauchen unsere Partner überhaupt, denen die Infrastruktur gehört? Und dann, wo können wir die eigentlich sicher speichern? Weil wir ja auch in einer sehr volatilen Situation gerade sind. Man will die dann auch nicht so quer durchs Web schicken. Ne?
Klar.
Deswegen.
Große Datenmengen wahrscheinlich auch, ne?
Ja, und die dann zu reduzieren aufs Wesentliche da drin, ist, da besteht die Kunst.
Wer führt diesen Hund? Also wie muss ich mir den Alter, der läuft ja nicht frei rum, oder?
Ich hatte voll den Gedankenfehler am Anfang, wie bei jeder guten Innovation. Klar. Ich dachte, geil, mit einer Fernbedienung macht voll Spaß. Irgendwie macht den Job ja auch viel attraktiver und moderner. Habe ich mich getäuscht? Die Hemmschwelle ist total groß und hoch, so einen teuren Roboter mit einer Fernbedienung durch einen Tunnel zu lenken, wollte keiner so richtig. Und wir haben am ICOM, das ist das Bauinstitut der Universität Aachen, einen super Doktoranden, der arbeitet gerade an einer Sprachsteuerung mit uns. Und da ist dann auch die KI sehr relevant, damit man eigentlich dem zurufen kann, was er machen soll und wann.
Also heute wäre es eine Fernbedienung?
Ja, wir haben jetzt die Sprachsteuerung gerade das erste Mal getestet und die funktioniert in kleinen Teilen schon sehr, sehr gut. Also ich bin total überrascht.
Und da sind die Leute aber extrem vorsichtig, weil die bewegen da immer noch ein 130.000 Euro schweres Gerät, was sie nicht kennen. Ich meine, Roboterhund ist ja nicht Teil unseres Alltags.
Ja, witzig, ne? Menschlich gesehen haben wir irgendwie mehr Verantwortungsgefühl mit einer Fernbedienung in der Hand, als wenn es Zuruf ist. Das macht
krass,
was.
Oder? Ja, genau, genau.
Ist einfacher eine Sprachsteuerung. Die Hürde ist viel kleiner.
Ist einfacher eine Sprachsteuerung und trotzdem bleiben es die 130. Aber in dem Moment, wo er mitkommt, wenn du sagst, bitte mitkommen, aufzeichnen, würde das funktionieren. Das ist so, genau.
Ja, und Vertrauen ist auch irgendwie größer und vielleicht auch so ein bisschen die geteilte Verantwortung.
Ja, und ich glaube, du denkst auch, mit der Fernbedienung steuere ich den ja zur Not falsch. Wenn ich dem zurufe und der läuft falsch, ist das ein Problem.
Ja, das tatsächlich. Ist schon so. Also, und sowas ist ja auch wichtig bei jeder Innovation, die wir da draußen bringen. Ich denke immer, es muss ja in erster Linie auch für uns im Betrieb funktionieren. Deswegen haben wir bei dem Projekt einen Schwerpunkt darauf gelegt, viele Baustellenbegehungen zu haben. Wir haben am Anfang immer gesagt, gerade unsere Wissenschaftsbahn, das können wir im Labor testen, ihr könnt uns doch eine Schiene dahinlegen und so. Glaube ich nicht. Dafür bin ich dann auch zu sehr Unternehmerin, um so zu tun, als wenn die Laborbedingungen die sind, die wir draußen haben. Weil der Faktor Mensch ist alles entscheidend, ob eine Innovation ein Bringer ist oder nicht. Und da können wir es uns noch so, und ich bin ja Ingenieurin, ich könnte es mir noch so geil reden mit dem Hund. Wenn meine Monteure draußen keinen Bock auf den Hund haben, dann wird der Hund da nicht laufen.
Das ist wie mit dem iPad. Du brauchst, du kannst ihm ein iPad geben. Das kannst du schon machen, auch mit einer Software drauf. Der 50-jährige Mitarbeiter wird es nicht nutzen. Du musst ihn schon, was ist der Mehrwert für ihn? Wenn du sagst, Dokumentation, fuck die Leute halt komplett
ab. Ja, haben wir am Anfang auch gehabt. Und dann kommen so eine einfachen Dinge, wie das passt ja gar nicht in meine Jackentasche. Was soll ich denn damit machen, wenn es regnet?
Dann fällt es runter, ist kaputt.
Ja, und dann muss ich bezahlen, wird es von meinem Lohn abgezogen. Ja, aber ich liebe sowas. Deswegen mache ich auch Innovation nach wie vor in der LAT-Gruppe sehr gerne. Weil mich eigentlich am meisten interessiert, wie wir Menschen zu Veränderungen motivieren und auch sowas, also so ein bisschen neugierig halten. Das hat unser Schulsystem ein bisschen verlernt. Aber eigentlich geht es doch nur darum, wer neugierig ist, fängt neue Sachen an, spielt gerne mit, mischt gerne mit, darf auch mitentscheiden.
Wie viele Leute seid ihr heute bei der LAT?
Wir sind 134.
134 Leute. In welcher Größenordnung bewegen wir uns beim Thema Umsatz? Das kann ich ja wahrscheinlich bei NorthData nachlesen.
Das musst du auch nachlesen.
Okay.
Also wir sind eine Firmengruppe und wir sind ja mittlerweile so aufgestellt, dass wir sehr gerne mit Partnern arbeiten. Du hast ja vorhin erzählt, was ist eigentlich entscheidend, wie viele Mitarbeiter braucht der Mittelstand. Wir sind viel stärker darin geworden, auf Kompetenz zu setzen, die wir nicht immer in-house brauchen. Und da KI ist so ein Thema, wir investieren super gerne in Startups, wir arbeiten auch eng mit denen zusammen. Können wir das selber entwickeln und kann ich den Talenten da überhaupt ein gutes Zuhause bieten? Nein. Das haben wir auch erkannt. Also meine Schwester und ich sind da ganz straight drin zu sagen, lass die Expertise da wachsen, wo sie hingehört und wo sie sich wohlfühlt und irgendwie auf Partnerschaft setzen. Auch im Gleis, wir haben immer viele Subfirmen mit, denen wir vertrauen, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Aber selber immer alles kaufen, da sind wir weit von weg.
Okay, also das heißt, ihr setzt auch Suppis ein, das ist also die ihr schon lange kennt und wo auch das Qualität passt
zu uns und so weiter. Die teilweise mit bei uns am Firmengelände sitzen, ihre Autos bei uns parken, die unsere Autos fahren, ja.
Teilweise verkleidet ihr euch selber, wenn Auftraggeber das wünschen. Also ihr könntet auch für Auftraggeber auftreten, könntet deren Jacken anziehen und Co., wenn ihr auf deren Baustellen seid.
Ja, also wir stellen keine eigene Technik her, sondern sind in dem Bereich im Fahrzeug eher wie ein System aus und wir ziehen unheimlich gern die anderen Firmenjacken an, weil... es doch was macht. Also erstmal musst du so ein Produkt so gerne mögen, dass du es einbauen willst.
Ja.
Da gehört was dazu und dann ist auch das richtige Produkt. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass wir einfach für unsere Kunden gute Lösungen schaffen wollen. Und da ist eigentlich egal, welches Logo draufsteht, wenn die Lösung funktioniert.
Ja.
Also wir sind da schmerzbefreit.
Und du sagst, ihr investiert aber auch in Partnerunternehmen. Also wenn ihr sagt, also ihr geht da wirklich auch mit Geld rein. Ihr beteiligt euch auch in Unternehmen, die euch im Alltag helfen, die ihr im Alltag auch verbaut, wenn es eben zu eurer Firmenstruktur passt. Das ist auch etwas, also auch gesellschaftsrechtlich seid ihr da aktiv.
Ja, wir sind ja vier Schwestern, die unsere Gesellschaft führen und aufbauen und gemeinsam entscheiden. Und meine zwei jüngeren Schwestern sind nicht im Unternehmen tätig. Und das hat natürlich einen riesen Vorteil, weil die von außen tolle Impulse reinbringen. Mhm. Und irgendwie haben wir in unserer Vierer-Kombi angefangen zu sagen, okay, wo ist es geil, wo wollen wir eigentlich investieren? Was sind zukünftige Geschäftsfelder, die wir so schnell gar nicht erschließen könnten? Und so gehen wir da vor. Aber, und jetzt kommt das kleine Aber, wir machen halt nicht alles, sondern meistens Expertisen, die zu unseren Geschäftsbereichen passen, ähnliche Kunden haben oder alte Dinge ablösen. Wir haben Schwesternruf früher ganz viel gemacht und so Ausstattung in Krankenhäusern von Räumen, die genutzt werden, um Sturzprävention zu machen, um zu wissen, wann fällt er eigentlich hin, wie gesund bewegt sich noch der Mensch. Und da haben wir zum Beispiel in Lindera investiert, die machen das Ganze mit dem Handy. So wird es heute halt gemacht und es funktioniert auch sehr gut und nutzen eine starke KI für die Auswertung. Hätten wir bei LAT in 100 Jahren nicht geschafft. Und dann lohnt es sich, in Startups zu gehen und zu sagen, ihr macht es besser als wir, lasst doch zusammen machen.
Okay, das heißt, das Grundgerüst ist quasi ein erfolgreich geführtes Unternehmen, erfolgreich geführtes digitales Bauunternehmen mit über 130 Leuten. Darüber hinaus viele, viele gute Partner, Innovation. Du bist, glaube ich, auch, dir macht das ja Spaß, das Innovationsthema. Das ist auch deine Aufgabe. Deine Schwester, die mit dir zusammen die Geschäftsführung macht, macht dann welche Themen?
Also meine Schwester macht operativ komplett auch sehr viel, im ganzen Infrastrukturbereich. Wir haben mittlerweile meinen Bereich, also die Fahrzeuge habe ich abgegeben an einem Geschäftsführer, der aber auch aus unserer Firmengruppe kommt, einen super Job macht. Und wir haben die Führungsriege ausgebaut. Wir haben eine Prokuristin noch und einen sehr guten Bereichsleiter, die halt da auch komplett mitziehen. Also wir haben als so Nachfolger aus so einer Situation heraus, die ungeplant war, sehr schnell gelernt, dass wir nie wieder wollen, dass einzelne Arbeitsplätze an unseren Entscheidungen hängen. Und deswegen haben wir uns da breiter aufgestellt. Meine Schwester macht operativ einen hammermäßigen Job und es gibt nichts Schöneres, als mit einer Schwester ein Unternehmen zu führen, weil ich ihr blind vertraue. Das ist unbezahlt, also das kann man gar nicht bezahlen, sowas.
Ja, das hatte ich mit meinem Bruder ja ganz, ganz lange Zeit. Das ist wirklich Wahnsinn. Also wenn du so auch guckst, gute Gründerteams, ich meine auch selbst wenn du an die Samba-Brüder denkst, da muss man auch mal fairerweise sagen, drei Brüder, alle wahnsinnig schlau, kein Vertrauensproblem untereinander, die können natürlich abreißen ohne Ende. Ja. Das ist super. Also definitiv.
Ja, und wenn man auch so einen Sparring-Partner hat, oder wir haben das ja auch unter uns vier, diskutieren können, eine ordentliche Streitkultur, untereinander auch mal eine Meinung sagen und die auch vertreten können. Sowas ist viel wert in der heutigen Welt. Auch Ehrlichkeit. Also da ist ja unter Geschwistern manchmal schonungslos, aber wir können es immer produktiv nutzen.
Das heißt also auch, die Stoßrichtung ist, ihr kümmert euch gerne viel um Innovation, guckt auch, was ein Unternehmen zu euch passt. Mehr Leute werden es gut, das passiert auch generisch, ihr bildet aus, ihr guckt auch, dass ihr neue Meister hinzubekommt und Co. Aber wir werden jetzt wahrscheinlich nicht erleben, dass LAT im Laufe der nächsten 5 Jahre nochmal 2.800 oder 3.000 Mitarbeiter hat. Das ist aktuell auch gar nicht die Stoßrichtung. Ihr wollt, du sagst ja auch Gewinn vor Umsatz. Das sind ja auch so, gibt ja so ein paar Maximen,
ja,
bei euch im
genau.
Unternehmen.
Also wir wachsen in der Gruppe ganz gerne, aber wir mögen auch, wenn wir alle noch so beim Namen nennen können, das hilft. Das ist ja eben ein Familienunternehmen. Ich glaube auch, dass wir davon profitieren, also diesen Zusammenhalt, unser Wertesystem zu vermitteln in einer großen Wachstumskurve. Ich habe das im Konzern erlebt, das ist wahnsinnig schwer. Da gehört viel dazu und ich bewundere die Menschen, die sowas schaffen. Aber wir haben gesundes, wir haben Wachstum, das ist nicht so schnell, sondern ich würde sagen gesundes Tempo, sodass es auch für alle funktioniert.
Du bist ja auch stark engagiert so in Verbänden und machst ja auch viel, machst glaube ich auch viel für Frauen in der Wirtschaft und Co. Sportsponsoring, also sehr, sehr engagiert. Bist du mit der Berliner Politik, machst du da auch viel? Werdet ihr gefördert? Wie ist denn da das Verhältnis zwischen so mittelständischem Berliner Unternehmen und der Berliner Politik?
Ich glaube ungefragt offen. Also ich gebe schon meinen Senf dazu, weil ich auch sehr gerne gestalte und manche Dinge nicht aushalte und dann nicht die Klappe halten kann.
Du bist schon sehr engagiert, ne? Du machst, was machst du alles? Was,
ja, jetzt... Lange Liste, wie viel Zeit hast du mitgebracht? Also ich bin engagiert, es ist natürlich auch historisch bedingt, weil als wir in die Nachfolge gekommen sind, hat jeder gesagt, die Mädels schaffen es nicht. Und wir haben fast wie so eine Münze geworfen, wer geht raus und wer macht drin. Mhm. Ich habe draußen gekriegt und ich habe da immer Vollgas gegeben. Wir waren von Anfang an sehr präsent. Es gibt eine Anekdote dazu, wir sind Tiefbauer, selten mit Bauhelm unterwegs. Es gab in den ersten 4 Jahren kein Foto von mir ohne Bauhelm. Ja, brauchen wir gar nicht. Aber war ein gutes Fotomotiv.
Klar.
Und gern gesehen bei der Presse. Also da war ich mir auch für nichts zu schade. Um nach draußen ist ja ironisch, aber die Menschen glauben, was sie in der Zeitung lesen.
Ja.
Und wir mussten erstmal so eine Wahrheit schaffen, dass sie sich danach erfüllt hat. Das verdanken wir unserem Team. Aber erstmal sozusagen so tun, als ob, ja.
Bilder transportieren.
Ja, und alle kochen nur mit Wasser. Wir sind da wirklich nach draußen gegangen. So, in der Zeit habe ich auch viele Ämter angenommen und viel Spaß daran gefunden, Dinge mitzugestalten. Ich war in der Vollversammlung der IHK, ich war im Aufsichtsrat der Wasserbetriebe.
Krass.
Und ich bei den Familienunternehmern im Vorstand, im VDU sehr aktiv. Also habe schon eine Menge gemacht. Ich war auch im Kuratorium der HWR. Also da war schon eine lange Liste.
Hochschule für Wirtschaft
und
Recht?
Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Aber dann kommt irgendwann der Punkt, wo das Unternehmen wächst und auch ich mich wieder auf so ein bisschen Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ich musste mich dann auch wieder fokussieren. Und ich glaube, nach einer Mandatszeit darf man auch mal einen Stuhl freimachen. Das habe ich regelrecht betrieben. Ich glaube auch, es ist gut für jedes Unternehmen, wenn so ein bisschen neuer Wind reinkommt. Und mittlerweile bin ich noch in Themen engagiert, die mich selber weiterbringen, sage ich, wie es ist, also auch LAT weiterbringen, gerade so der Sportbereich, weil ich daran glaube, dass wir Werte brauchen, auch bei unseren Teams. Und ich finde, Sport macht da einen super Job. Also da mache ich mehr als normal. Aus manchen Ämtern habe ich mich zurückgezogen, weil ich feststellen konnte, dass da viele sind, die den Titel gerne auf ihre Visitenkarte schreiben, aber leider nicht den Job machen, der dazugehört. Da bin ich mittlerweile echt konsequent geworden. Man muss ja nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Nee. Ich setze mir mit meinen Mandaten Ziele und die will ich dann auch erreichen. Aber man kann auch nicht so viele Mandate machen.
Du bist ja auch noch Mutter und hast eine Familie, muss man auch fairerweise sagen.
Ja, ich habe 2 starke Kinder, die auch viel Zeit abverlangen. Aber trotzdem glaube ich auch daran, dass wir als Unternehmer uns immer weiterentwickeln müssen. Und ich habe ein Mandat, zum Beispiel bin ich im Aufsichtsrat der Berliner Volksbank.
Ah.
Und das ist Weiterbildung pur für mich.
Eine Genossenschaftsbank, die mit hohem Mittelstandsfokus, soweit ich weiß.
Sind wir auch
Kunde.
Ja, die auch. Man muss auch Mitglied der Genossenschaft sein, um in den Aufsichtsrat zu gehen.
Ah ja.
Aber
wurdest du auch gezwungen, Anteile zu kaufen? So.
Ja, das hatte ich vorher eigentlich schon. Aber wir haben mit denen auch unsere Nachfolge gerockt, muss ich ehrlich sagen.
Also mit damals, die waren der Bankpartner, die euch quasi begleitet haben?
Wir haben auch eine Bank verloren in der Zeit. Oder wir sind die dann auch losgeworden. Erst wollten sie uns nicht mehr, dann wollten wir sie nicht mehr.
Klassiker.
Aber bei einer Nachfolge macht man schon ein paar Abstriche auch. Ne? Aber jedenfalls zu dem Mandat. Ich habe mich darum auch beworben und wollte es auch unbedingt haben, um mich in dem Bereich einfach Finanzwesen weiterzubilden. Ich bin Ingenieurin. Natürlich bin ich nicht Betriebswirtin.
Ja.
Aber es ist doch meine Aufgabe als Unternehmerin, da schlau zu bleiben und am Puls der Zeit. Und ich bin unheimlich dankbar, dass ich in diesem Aufsichtsrat sein darf. Nicht nur, weil ich für die eine Aufsicht und vielleicht ein Rat bin, sondern auch, weil es für mich eine Weiterbildung ist, die ich so mir nie, könnte ich mir nicht besser wünschen. Es ist aber auch ein extrem cooler Aufsichtsrat mit ganz tollen Mitgliedern.
Es schärft auch dein Verständnis für Banken und für Finanzwesen. Es ist einfach so. Weil du hast ja immer nur deinen Blickwinkel. So erweitert er sich doch relativ stark. Also ich bin auch Aufsichtsrat. Ich finde das Wahnsinn, was ich da lernen darf auch. Ich nehme auch ganz viel mit. Ja, wir sind ja kein börsennotiertes Unternehmen. Alles, was ich da lerne, hilft mir vielleicht später. Oder ich kann zumindest gewisse Dinge nachvollziehen und verstehe die besser als vorher. Das ist schon so.
Dieser Perspektivwechsel, der ist enorm viel wert. Ich glaube, den darf sich jeder ab und zu mal gönnen. Einfach mal aus einer anderen Perspektive auf die Dinge zu schauen. Ich nehme immer was mit und ich wachse halt gerne und lerne gerne mehr.
Was würdest du dir als mittelständische Unternehmerin mehr wünschen von der Politik?
Oh, mehr Zuversicht und deutlich mehr Entscheidungsmut. Also wir haben so viele offene Entscheidungen in Berlin und auch in Deutschland, die müssen getroffen werden. Und dazu gibt es eine geile Studie vom Max-Planck-Institut. Wer Entscheidungen aufschiebt, erhöht automatisch das Risiko zu scheitern.
Ja,
das ist krass.
Auf jeden Fall.
Und sollten wir uns mal so ein bisschen in Deutschland vor Augen halten. Und das Zweite, was ich mir mehr wünsche, ist weniger Save-Your-Ass-Mentality. Nur selber gut aussehen bringt uns einfach leider nicht weiter.
Ja.
Und deswegen, Ärmel hochkrempeln, anpacken. Gutes Beispiel gibt es auf jeder Baustelle. Und da einfach mitmachen. Ja, das wünsche ich mir wirklich.
Sag mal, was machst du für dich? Also, ich habe gehört, Mutter von zwei Kindern, stressiger Alltag. Lässt du dich coachen? Bist du in IO-Foren drin? Machst du Pilates oder Yoga? Was hilft dir so ein bisschen auch, deinen Verstand wieder zu schärfen, deinen Geist so ein bisschen frei zu bekommen?
Was sind denn IO-Foren? Ich muss fragen.
IO, Entrepreneurs Organization.
Also da bin ich schon mal nicht drin, weil ich kenne ihn.
Also meistens amerikanische Geschichten, wo du viel Geld bezahlst. Da triffst du dich einmal im Monat. Ja, cool. Unternehmer beraten sich gegenseitig und helfen sich, dürfen sich immer nicht helfen.
Okay.
Und so.
Also ich bin schon in verschiedenen Unternehmernetzwerken so aktiv. Ich habe auch viel Freude daran, mich mit anderen auszutauschen. Ich glaube, auch da ist die zweite Perspektive immer sehr gut und der Rat. Aber tatsächlich Sport ist mein Ventil für alles. Wenn ich frustriert bin, schlechte Laune habe, Sport hilft immer. Und das mache ich auch ganz bewusst. Also ich mache dreimal die Woche Sport, komme was wolle. Ich brauche das einfach als so Ventil und auch mal, um einen klaren Kopf zu kriegen und wieder andere Gedanken zuzulassen.
Coaches?
Es
gibt auch Mental Coach.
Ja, ich halte total viel davon. Ich habe in verschiedenen Lebenssituationen sowas immer wieder genutzt. Ich bin nicht so ein Fan von einfach so coachen ohne Ziel, aber da bin ich wahrscheinlich auch total anders gepolt. Ich habe bei allem, was ich mache, ein Ziel.
Finde ich völlig in Ordnung. Macht Sinn,
finde
ich.
Und deswegen immer eigentlich punktuell und dann auch gerne die sich genau auf sowas spezialisiert haben. Da komme ich super schnell weit mit.
Ihr habt euch damals bei der Nachfolgethematik auch externe Hilfe eingeholt, sehr erfolgreich.
Da hatten wir eine Familienpsychologin. Das war auch genau richtig, weil wir sowohl Firma als auch Familientrauer hatten. Die war wirklich gut. Kirsten Baus kann ich jedem empfehlen.
Kirsten Baus heißt sie.
Okay. Institut für Familienstrategie. Wirklich stark. Aber gibt es mittlerweile ja auch viel mehr Anbieter, die Nachfolgecoaching machen. Wir haben mit dem Coaching-Bonus, das ist ein Berlin-spezifischer Fördertopf, zusammengearbeitet und uns für andere Themen, neue Märkte und ich glaube Liquidität spezifisch Coaches geholt. Meine Schwester und ich wollten einfach mal wissen, wie man es so macht. Und für private Themen, tatsächlich war ich auch schon mal bei einer Psychologin, ich glaube 10 Sessions. Mir unheimlich viel gebracht, was so Kinder angeht. Also mit meinen Kindern, jeder der Kinder hat auch mal ein Problem mit den Kids. Ne?
Auf jeden Fall.
Also da von anderen zu lernen und auch Ruhe reinzubringen und ab und zu mal zu hören, übrigens unter jedem Dach ein Ach, macht sich nicht so verrückt, hilft total. Und ich habe da auch gar keine Angst vor. Ich glaube, jeder sollte mal einen guten Psychologen aussuchen, mal einen guten Coach besuchen. Wir können ja nicht alles immer selber zu Ende denken. Und da gibt es auch eine geile Zahl. Ich liebe so neurologische Studien.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob du dieses neue Wort kennst. Neurohack heißt es, glaube ich. Ja. Mir gerade eine gute Freundin von erzählt, Mona Gazi, dass sie das jetzt anbietet. Und sie hat mir gesagt, 90% der Gedanken denken wir permanent und immer wieder. Und in unserem Gehirn ist nur so ein ganz kleiner Teil, den wir irgendwie aktiv wahrnehmen. Und wenn man sowas hört und dann irgendwie ein bisschen schlau ist, muss man sich doch selber herausfordern und sagen, komm, dann nehme ich mir mal jemanden, der mein Gehirn versteht und das für mich einmal umdreht.
Ja.
Schadet nicht.
Das klingt ziemlich clever und das kann man irgendwie nachvollziehen mit den 90% und also eigentlich rufst du ja nur 10 ab, du rufst die geilen Sachen, macht nur 10% aus.
Ich glaube, es ist noch weniger. Ja, schade, ne? Aber ich fand auch cool, das haben wir beide festgestellt, Mona nennt es Neurohack und bietet es auch an. Und das findet dann plötzlich jeder cool. Das ist nicht so hart wie Psychologie oder total clever.
Du hast mir auch gesagt, ihr nutzt eine externe Software, um die Baustellen zu verwalten quasi. Das ist ja auch krass.
Also Baustellendokumentation, die ist super.
Genau. Ihr habt im Endeffekt jemandem extern das Thema gegeben, was keiner von euren Leuten machen will. Ihr habt also einen Schmerz eurer Leute gelöst. Und jetzt auf einmal ist das cool. Es ist Teil eures Alltags. Es nervt niemanden. Es sorgt für so viel Freiheit auch. Die Leute können mit ihren Händen arbeiten und Werte schaffen. Auch geil. Schon gut. Also ich meine, jeder redet von Digitalisierung. Ihr habt es gemacht.
Ja, aber ich glaube auch dieses lösungsorientierte Denken habe ich draußen auf der Baustelle gelernt. Also man muss auch immer sagen, was können wir so von den handwerklichen Berufen lernen? Und da, wo es richtig kracht, werden halt auch Entscheidungen getroffen.
Da geht es ja auch nicht in der Theorie. Nee. Bau mal in der Theorie einen Schaltschrank. Viel Spaß dabei. Ne? Also es muss ja eine Lösung geben.
Das habe ich sogar nach Praxis nur ganz schlecht.
Ja, genau.
Ja, aber das stimmt. Also ich nehme mir da immer viel aus dem Alltag mit. Und wenn es bei mir zu viel wird, du hast ja auch gefragt, was mache ich so, wie schaffe ich Inseln? Ich gehe dann raus. Also ich sage dann ganz konkret zu meiner Schwester, ich will jetzt auf eine Nachtbaustelle. Und du sagst mir jetzt eine, wo ich hin darf. Und dann gehe ich raus und unterhalte mich mit denen und darf manchmal auch mitarbeiten. Und es macht mir richtig Freude, weil da einfach du siehst, was du schaffst. Es ist ganz anders als die 100 E-Mails, die du am Tag verschickst. Ja. Am Ende siehst du da so ein Kabel und es ist so richtig schön fest an der Wand montiert. Ich sage das jetzt mal so auf Klardeutsch, ja, gerade Linie. Und du denkst so, ey, die Schellen habe ich gemacht.
Da gibt es manchmal auch richtige Künstler. Also wenn das geil gebaut ist, das hat ja auch was. Ne? Das ist ja schon Kunst, wie manche Leute Kabel verlegen, anbringen und
ich habe einen Bauleiter, Volker, der hat Kabelleitern, die sind so schön. Die sieht man nur leider nicht, die sind alle im U-Bahn-Bereich.
Sag mal, hast du noch so eine Art Lifehack? Wir fragen ja immer nach einem Lifehack oder nach so, gerne auch Regeln, wie du quasi den Alltag besonders gut bewältigst und was man vielleicht für sich auch adaptieren kann. Da habe ich gelernt, Zuversicht ist ein großes Thema auf jeden Fall. Ich finde auch, Mindset spielt da eine Rolle. Aber gibt es noch andere Sachen, die du als Unternehmerin gelernt hast, die du weitergeben kannst?
Ja, ich liebe die Kaffeemaschine. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe gar kein Büro im Moment bei LAT. Ich setze mich ganz knallhart mit jedem Meeting bei uns in diese Kaffeemaschinen, in den Raum, wo die alle ihren Kaffee holen.
Ja.
Weil manchmal ist in so einem Setting, was so ganz natürlich ist und wo jeder erstmal seiner Koffeinsucht nachkommt, das kurze Gespräch viel mehr wert als so ein Mitarbeitergespräch in irgendeinem Raum, wo sich keiner wohlfühlt.
Ja.
Und deswegen, ich glaube, mein Lifehack ist nicht nur, weil ich Kaffee liebe, sondern auch, weil ich dieses kurze Gespräch und diese Impulse schätze, die Kaffeemaschine. Ich merke auch, du kannst Menschen lenken, wenn du weißt, was die bewegt. Also ist vielleicht der zweite Punkt, an der Kaffeemaschine rausfinden, was die Menschen um dich herum motiviert. Weil eigentlich dreht sich meistens alles nur Motivation. Mhm. Wenn Menschen bewegen willst, musst du wissen, was bewegt die.
An der Kaffeemaschine auf der Baustelle.
Ne? Ja, ich kletter auch unheimlich gerne in den Bagger rein, weil der Baggerfahrer sagt dir genau dann, wenn er sich wohlfühlt, was er braucht. Und nicht, wenn du dich wohlfühlst. Das ist halt ein Fakt. Aber ja, ist im totalen Gegensatz zu dem, was Beratungsfirmen immer teuer verkaufen. Mhm. Geht an neue Orte, lockt die aus der Reserve, dann kommen die auf Ideen. Glaube ich nicht. Ich glaube, viel Kraft liegt in der Komfortzone. Und die Kunst ist aber, diese Kraft zu hebeln. Also raus aus dem Trott und dahin, dass man kreieren kann.
Hast du irgendwelche Regeln, nach denen du lebst? Also feste Regeln, wo du gemerkt hast?
Oh, also ich habe Karin ein Glück, die meinen Kalender verwaltet. Ich hätte gerade gesagt vergewaltigt, aber sie verwaltet meinen Kalender und macht es sehr gut.
Okay.
Ich bin nicht in der Lage, Nein zu sagen. Ich bin darin so schlecht, dass ich mittlerweile mir einfach fürs Nein sagen eine super, ich sage immer, ihr Superpower ist Nein zu sagen. Und es ist eine tolle Kollegin von mir, die dafür sorgt, dass ich regelmäßig Nein sage und meinen Kalender nicht überfrachte.
Ja.
Und ich glaube, mir geht's richtig gut damit. Also ich weiß, mir geht's gut damit.
Ja, auch wenn du schlecht darin bist, Nein zu sagen, ist es super, wenn du einen Gegenpart dazu hast, der auch ein bisschen beschützend aufpasst. Das ist bei mir auch so. Ich habe auch so einen Gegenpart, der auch sagt, Markus, dieser Tag ist unmöglich.
Ja, manche machen das ja auch mit Calendly und da kann man ja auch eintragen, wann man verfügbar ist und so. Finde ich auch schön. Egal wie, ich habe für mich gelernt, die Dinge, die ich nicht so gut kann, an Menschen abzugeben, die sie sehr gut können.
Ja.
Und funktioniert für mich.
Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank für dieses wahnsinnig coole, offene Gespräch. Ja, ich finde, das Thema ist gar nicht so einfach, was ihr macht. Ihr seid aber typischer Mittelstand. Ihr habt dieses Unternehmen einmal komplett transformiert aus einer echt miesen Situation heraus. Also das A ist natürlich das persönliche Schicksal, eine absolute Vollkatastrophe. Dann kommen vier Schwestern, kommen da irgendwie in so ein Bauunternehmen rein, vorher komplett patriarchisch geführt. Ja, du alle eigentlich auf eigenen Karrierewegen auch unterwegs. Auch seine Schwester, die schon da war, 10 Jahre lang als Assistenz, die quasi da die Beförderung irgendwie indirekt erhalten hat und auf dem schlimmsten Weg eigentlich den es so gibt. Geil, was ihr gebaut habt. Also Glückwunsch, wirklich. Das macht total viel Spaß zuzuhören. Ich finde, du solltest noch viel, viel mehr machen. Also ab mit dir vor die Kamera. Das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend und macht Spaß.
Aber jetzt muss ich zuletzt noch eine Lanze für meine Schwester brechen. Auch wenn mein Vater ihr nicht den Titel gegeben hat. Die hat das Geschäft geführt. Die war schon immer schlau darin, Entscheidungen zu lenken. Das ist ihre Superpower. Ja, also da muss man schon sagen, was auch immer die auf dem Papier waren, in Wahrheit hat die unser Unternehmen schon auf die Zukunft vorbereitet.
Vielen Dank dafür nochmal, dass du das zum Schluss sagst. Genau, es ist wirklich auch die Leute zu benennen, die das gemacht haben, die auch für diese Phase wahnsinnig wichtig sind, auch da eine klare Abgrenzung zu treffen. Das hat meine Schwester für das operative Geschäft. Wir haben irgendwann uns mal hingesetzt, haben gesagt, das sind die Rollen, die wir alle einnehmen wollen. Ihr habt das wirklich großartig gelöst. Es gibt zahlreiche Unternehmen, die genau in der Situation kaputt gegangen sind. Das passiert jeden Tag. Das ist auch völlig normal. Also da auch ganz, ganz großen Respekt, dass ihr es als Familie bekommen habt. Wahnsinnig cool. Tausend Dank, dass du hier warst.
Vielen Dank. Ich fand das Gespräch super interessant und ich hoffe auch, die, die zuhören, können irgendwas mitnehmen.
Oh, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Die, die zuhören, das seid ja ihr. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir, aber da mache ich mir bei dem heutigen Podcast gar keine Sorgen. Wenn dem so ist, dann zeigt es bitte über Kommentare, Likes und folgt auch unseren Kanälen. Vergesst nicht, Mittwoch ist Mittelstars-Tag und ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche.